Herzlich willkommen zur Sonderfolge zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, die ja morgen schon stattfindet mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland. Und bevor es jetzt losgeht mit dieser Sonderfolge, möchten wir euch natürlich noch ans Herz legen, unserem Kicktipp-Spiel zur Europameisterschaft beizutreten. Ihr könnt davon jetzt ein Teil sein. Ihr findet uns unter der Website www.kicktipp.de/onthepitch-em2024. Geht darauf, der Link ist auch nochmal in der Beschreibung dieser Folge. Und dann freuen wir uns auf eine geile Europameisterschaft im eigenen Land mit euch. Viel Spaß jetzt aber erstmal mit der Folge. Und damit herzlich willkommen zur 222. Folge von On The Pitch, der Sportpodcast heute. Ja, ihr werdet es schon mitbekommen, es ist kein Montag, es ist auch keine reguläre Folge. Es steht endlich die Fußball-Europameisterschaft an. Morgen Abend, am Freitag, geht es los mit Deutschland gegen Schottland. Und da wollen wir euch natürlich im Vorhinein nochmal briefen. Wer sind die Favoriten und wie sehen die Gruppen aus? Dafür würde ich sagen, haben wir wieder ein schlagkräftiges Trio hier zusammen, nämlich ein traditionelles Trio noch zu sehen, nämlich zwei Davids sind mal wieder am Start. Einerseits David Bücker, wie immer, moin moin.
Hallo Benny, hallo David und ein herzliches Hallo nach draußen. Ja, wir haben uns ja gerade erst von dem Bundesliga-Saisonrückblick erholt, deswegen freue ich mich auch heute auf die EM-Vorschau in unserem Podcast-Zyklus, ein Heimturnier. Ist ja auch was Besonderes.
Ja, definitiv. Wir können uns da, glaube ich, echt auf ein großes Turnier freuen. Und ich habe schon gesagt, zwei Davids mal wieder. Natürlich haben wir auch wieder, wie schon bei der Saisonrückschau von der Bundesliga, bei der Saisonvorschau, bei der Hinrunden-Rückschau, wie auch immer, David Müller von Football's Coming Home zu Gast. Moin.
Grüßt euch. Grüße gehen auch raus an all meine Football's Coming Home Homies. Bei mir ist es Folge 68, nur zusätzliche Information. Und ja, Jungs, was soll ich sagen? Es ist Zeit, dass sich was dreht. Endlich, die Heim-EM steht vor der Tür. Wie geht's euch? Seid ihr schon aufgeregt?
Och, ja, also die Vorfreude steigt. Und spätestens mit dem heutigen Abend, wir nehmen auf am 13.06. abends, habe ich gesagt, wenn die Vorschau vorbei ist, dann ist der Hype endgültig. Eben habe ich ja das ganze Turnier schon mal durchgetippt, von daher kann ich jetzt nicht mehr zurück von meinen Vorhersagen. Und ja, bin auch gespannt, wie die Vorfreude oder das Vorfreude-Level bei Benny ist.
Ja, mittlerweile tatsächlich sehr groß und sehr hoch, aber auch erst seit wenigen Tagen, seitdem ich mich so richtig dann auch mal mit den Kadern und den Gruppen auseinandergesetzt habe jetzt hier für den Podcast. Das macht eigentlich natürlich dann immer noch ein bisschen mehr Bock, wenn man dann schon mal ein bisschen Ahnung hat, was da auf einen zukommt und was für Kracherspiele da auch warten. Und ich würde sagen, lass uns doch gerne mal durch die Gruppen fliegen. Wir wollen natürlich da wieder auf jedes Team eingehen und im besten Fall finden wir sogar eine Prognose raus, wer weiterkommt.
Ja, würde ich sagen, dann starten wir doch direkt ein. In Gruppe A, das Eröffnungsspiel lautet Deutschland gegen Schottland. Deswegen schlage ich vor, fangen wir mit den beiden Mannschaften auch gleich an. Die deutsche Fußballnationalmannschaft möchte aus dem Tal der Tränen der letzten Turniere hinausflüchten und mit dem ersten großen Turnier unter Julian Nagelsmann und das vor heimischer Kulisse natürlich richtig überzeugen. Was glaubt ihr, wie weit es am Ende geht? Vorweg mein Bauchgefühl irgendwo zwischen Vorrunden aus und Finaleinzug ist alles möglich. Deswegen habe ich mich auf den Kompromiss Viertelfinale bei mir geeinigt.
Viertelfinale ist zumindest was, womit ich leben könnte, wobei das dann auch ein bisschen wahrscheinlich abhängig vom Gegner wäre. Also von daher lassen wir das mal so ein bisschen offen. Du hast das im Prinzip schon richtig gesagt. Also wenn ich jetzt so die letzten Testspiele angucke, wurde die Vorfreude jetzt wieder so ein klein wenig gedämpft, vielleicht ein klein wenig. Auf jeden Fall war es gut, dass man nochmal gegen solche Gegner gespielt hat, denn wir werden gleich über die anderen Mannschaften in dieser Gruppe sprechen. Da waren Ukraine und Griechenland durchaus wichtige und gute Tests. Natürlich interessant vielleicht noch die Bewertung jetzt, dass Emre Can nachnominiert wurde für Alexander Pavlovic und nicht beispielsweise ein Angelo Stiller oder vor allem ein Leon Goretzka, muss man ja auch nochmal sagen, Robin Koch ist auch noch dabei statt Mats Hummels. Also sehr viele interessante Dinge, die auch im Vorfeld einer EM wir ja auch schon zum Teil besprochen haben. Die neue Diskussion wieder hoch. All in all, ich hoffe, das Heimpublikum wird die Mannschaft auch ein Stück weit tragen. Und wenn man auch dann in die weiteren Gruppen guckt, werden wir gleich machen. Da ist, finde ich, bis auf eine Mannschaft für mich, sind aber alle relativ gleich auf zum Teil. Also die Großnazi.
Was glaubst du, Benny? Wie weit schafft es Toni Kroos bei seinem letzten großen Auftritt auf der weltweiten Fußballbühne?
Ich glaube, die Gruppenphase ist dann der Offenbarungseid, sage ich euch ganz klar. Ich habe weniger Sorge vor größeren Teams als in unserer Gruppe, als vor unserer Gruppe. Das sage ich mit Grund. David, du hast es eben schon richtig angesprochen. Die letzten Testspiele, gerade das Duell gegen die Ukraine, gegen Griechenland war es ja immerhin eine ganz solide Halbzeit. Gerade das Spiel gegen die Ukraine hat doch gezeigt, dass wir uns an tiefstehenden Gegnern wirklich die Zähne ausbeißen. Dass wir da tatsächlich unter Druck geraten und plötzlich unkreativ werden, wenn dann gegen uns tatsächlich auch Beton aufgebaut wird. Und wir haben dann natürlich die perfekten Teams in unserer Gruppe, die gegen uns Beton aufbauen werden und den Ball uns komplett überlassen werden. Da hätte ich mir schon mehr so ein Portugal oder sowas gewünscht. Die liegen uns einerseits und andererseits, ja, ich glaube, solche größeren Teams, die man spielerisch auch lösen kann, die liegen diesem deutschen Team auf jeden Fall, bevor wir hier noch tiefer reingehen, eher.
Ja. Definitiv. Und wir haben ja jetzt in den beiden Spielen auch noch gesehen, wo die Achillesferse immer so ein bisschen ist. Also gerade das Thema Rückwärtsbewegung. Und da sind halt zum Beispiel Schotten, Ungarn, die sind da extrem gut drin. Von daher, es ist eine Gruppe. Ich glaube, wir können uns festlegen. Und ich glaube am Ende des Tages auch daran, dass wir da den Gruppensieg einfahren werden. Aber wir werden uns strecken müssen. Und zwar richtig, richtig ordentlich, weil da kommen einige sehr unangenehme Gegner. Und ich hoffe zudem auch, dass Manuel Neuer vielleicht bei dem einen oder anderen Ausflug sich zweimal überlegt, ob er das tut. Und wenn er das tut, dass er dann auch die richtigen Entscheidungen trifft. So wie in einem bekannten WM-Spiel 2014 gegen Algerien. Das wäre ganz schön mitunter.
Ja.
Aber da vielleicht auch sogar nochmal die Frage wegen der Torhüter-Causa. Wie findet ihr denn grundsätzlich, wie Julian Nagelsmann mit der Torwartposition umgeht? Weil es heißt ja, Julian Nagelsmann hat das Leistungsprinzip zurückgebracht in die deutsche Nationalmannschaft. Das würde ich auf allen Bereichen sehen, aber die Meinung gibt's ja. Aber auf der Torwartposition würde ich sagen, wenn wir nach der aktuellen Leistungsfähigkeit gehen, wäre es ja nicht Manuel Neuer. Es wäre wahrscheinlich eher Marc-André ter Stegen, der auch selbst nicht eine hervorragende Rückrunde, glaube ich, gespielt hat, aber aktuell natürlich eigentlich der bessere Mann ist.
Also wenn man sportwissenschaftlich rangehen will, müsste man ja sagen, Leistungsfähigkeit hat immer einen psychologischen Charakter und dann müsste man in der Innenverteidigung auf jeden Fall das Leistungsprinzip auch, zumindest wenn man das sieht, also Mats Hummels ist die Personalie, die ihr angesprochen habt. Jetzt ist einfach viel zu spät, um dann noch an irgendwelchen Stellschrauben zu drehen, aber er hat natürlich, und das ist ja bei der Kapitänsbinde genauso gewesen, eben von vornherein ziemlich viel festgesetzt. Gündogan ist Kapitän, deswegen ist es schwierig, da eine Rotation reinzubringen und Neuer spielt und Neuer ist meine Nummer 1, deswegen wird es so bleiben. Also ich hoffe nicht nur, wie David es anspricht, dass die Ausflüge gut gehen, sondern dass vor allem die, Schüsse aus der Halbdistanz einfach nicht mit Abprallern, sondern eher mit zwei Handschuhen den Ball festmachend enden. Hätte man einfach viel früher dran drehen müssen, aber ja, ich kann es auch verstehen, dass man sich nochmal auf ihn festsetzt, weil ich glaube, Manuel Neuer irgendwie Gebühren zu verabschieden hat er trotz aller Widrigkeiten dann doch verdient.
Und er hält ja immer noch überragend auch. Er hat halt in jedem Spiel immer oder in den letzten Spielen immer so ein Ding drin gehabt, wo du dir gefragt hast, Mensch, Manu, musst du doch nicht mehr machen, vor allem nicht in deinem Alter. Aber ansonsten ist er ja immer noch, also was auch zum Teil gegen Ukraine, Griechenland alles gehalten hat, also ist ja immer ein überragender Keeper. So. Aber ja, ich kann die Bedenken verstehen und kann verstehen, dass Nagelsmann das jetzt auch dabei bleibt, aber dass Ter Stegen da irgendwo ein bisschen verstimmt ist, das kann man ihm, glaube ich, nicht übel nehmen.
Nee, keineswegs. In der Sportbild stand auch die beste Nummer 2 der Welt, Fragezeichen oder so ähnlich. Also in der Torhüter-Causa hätte, glaube ich, Marc-André ter Stegen wirklich keinen schlechteren Moment für seine Karriere finden können als genau jetzt. In vielen anderen Jahren wäre er definitiv Stammtorhüter außerhalb von Manuel Neuer gewesen.
Ja, es gibt zwei beste Nummer 2 in der Fußballwelt. Welche beiden das sind, ist ja klar, ne?
Ach, ja.
Sind beides deutsche Torhüter.
Ja, gut.
Mehr dazu sage ich nicht. In dem Sinne, ja, weiß ich nicht. Ist es vielleicht auch ganz gut, dass die emotionale Bremse vielleicht jetzt doch gekommen ist? Also, wir haben es ja im März gegen Niederlande und Frankreich gesehen, dieses schnelle Würztor. Da war Deutschland ja, also stellt euch mal vor, das wären die letzten beiden Spiele vor dem Turnier gewesen. Ich glaube, dann wären wir ohne Gegentor Gruppensieger geworden. Deswegen finde ich ganz gut, dass es jetzt so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht worden ist. Nichtsdestotrotz glaube ich allerdings, dass es natürlich nicht leicht wird in der Gruppe, das weiß ich auch, aber ja, mit einem knappen Sieg gegen Schottland kann man sich auch wieder das 2-2 gegen Ungarn leisten und wir werden trotzdem Gruppensieger. Also bin ich mal optimistisch, dass wir theoretisch mit einem Sieg und zwei Unentschieden sogar die Gruppe gewinnen. Von daher alles im Rahmen. Wollen wir weitergehen?
Sehr gerne.
Dann gucken wir doch auf den Gegner der deutschen Fußballnationalmannschaft im Eröffnungsspiel. Zum zweiten Mal in Folge bei der EM dabei. Diesmal werden sie nicht zu Hause antreten. Man kann allerdings sagen, die Mannschaft ist wenig verändert und mit Namen wie Robertson, Cheney, McTominay ist natürlich auch ja, ein bisschen Prominenz dabei in der schottischen Nationalmannschaft. Was glaubt ihr denn? Manu Thiele hat die Schotten sogar auf Position 2 in Gruppe A getippt.
Es ist ja unfassbar lustig, weil ich habe mir die Videos von Manu Thiele auch alle angeguckt. ich würde sie nicht auf Platz 2 tippen, aber ich kann seinen Tipp, sagen wir mal, nachvollziehen. Ein gewachsener Stamm aus vielen Spielern und wenn du dir jetzt mal die A11 anguckst, also die Namen sagen dir, glaube ich, alle was. Sie haben zum Beispiel Spanien in der Quali auch geschlagen, zwar ziemlich mit einem ziemlich hässlichen Fußball, aber Schotten sehr unangenehmer Gegner, die auf der einen Seite wissen, wie sie mit dem Ball umgehen müssen, wenn sie das Spiel machen müssen, aber halt auch, wenn dann so eine Gegner wie Deutschland, wie Spanien kommen, genau das Gegenteil machen können, nämlich Beton anrühren und da auch eiskalt kontern können und sie haben auch diese Spieler, einfach diese Qualität. Weißt du, es ist ja das eine, wenn du kontern kannst so, aber wenn du die Spieler gar nicht hast, ist auch blöd. Aber Schottland hat genau diese Spieler. Und was halt grundsätzlich diesen, sage ich jetzt mal, kleinen Nationen hilft, ist ja grundsätzlich immer der Status eines Underdogs. Also, die können ja am Ende des Tages ja eigentlich nur überraschen. Und wenn wir uns die restliche Gruppe gleich so angucken, ist, sagen wir mal so, würde man jetzt vielleicht sagen, Platz 2 ist für die Schweiz zementiert, aber nicht so sagen.
Ja, grundsätzlich stimme ich dazu. Ist ja auch ein Team, was doch auch mehr auf spielerische Aspekte setzt. Gegen Deutschland werden sie natürlich sicherlich trotzdem wieder mit Fünferkette agieren und viel gegen den Ball machen. Aber natürlich auch eine Mannschaft, die naja, sehr auf diese verschiedenen Säulen, da kommt es auf diese verschiedenen Säulen besonders an. So ein Andrew Robertson zum Beispiel natürlich als einer der oder vielleicht sogar der wichtigste Spieler in dieser gesamten Mannschaft. Wenn dann so einer da mal wegfällt, dann sieht man eben auch, der ist dann glaube ich auch gegen Ende jetzt in den letzten Spielen nochmal ausgefallen, in den letzten Testspielen, wo es dann hingeht, weil in den letzten, ich habe gerade nachgezählt, 5, 6, 7, 8, 9 Spielen gab es nur einen Sieg, der war gegen Gibraltar. Dazwischen, okay, Niederlagen gegen England, Spanien und Frankreich, aber auch unentschieden gegen Georgien, Norwegen, Niederlage gegen Nordirland, unentschieden gegen Finnland, also man geht da jetzt nicht mit, trotz der Quali, trotz der EM-Quali, geht man jetzt aber nicht mit sonderlich viel Selbstbewusstsein in dieses Turnier, kann man glaube ich sagen. Und das ist vielleicht auch noch sowas, was damit reinspielt, dass man da jetzt gerade nicht unbedingt mit riesen Selbstbewusstsein ausgestattet.
Ja, und auch emotional muss man an der Stelle wieder dazu sagen, man sagt, bei den Türken ist es ein halbes Heimturnier, man sagt, bei den Ukrainern ist es ein halbes Heimturnier, aber in Anbetracht der Tatsache, dass hunderttausende Braveheart-Fans in München erwartet werden und dann mutmaßlich zumindest mal 3 Spiele lang die Nationalhymne oder so dermaßen auf italienischem Niveau mitschmettern werden, freue ich mich einfach auf das Außendrum bei den Schotten, die man so oder so nicht unterschätzen darf.
Was denkst du, wie viele Schotten ich gestern und heute in München im Kilt gesehen habe? In Schottland schlagen schon. Ich war ja bei AC/DC im Olympiastadion rund um den Olympiapark und da ist ja auch diese Fanzone und da hat man schon so einige Schotten getroffen, die richtig Bock hatten. Also das wird auf jeden Fall im Stadion auf jeden Fall auch eine besondere Partie mit ein bisschen extra Feuer, weil, naja, auf der einen Seite ist das Heimpublikum, ne, der Heim-EM, was sich auf natürlich hoffentlich ein richtig tolles Turnier freut und auf der anderen Seite ist ein richtig heißes schottisches Team inklusive, ja, wahrscheinlich 10.000er Fans.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir mit der dritten Mannschaft im Bunde weiter. Das ist Ungarn und zwar deshalb, weil es eine bekannte Nation war von der letzten Meisterschaft. Bei der EM haben wir unter anderem ja auch in München gegen Ungarn gespielt. Das wird dieses Jahr nicht so sein. Für Ungarn ist es die 5. Teilnahme in einer EM-Endrunde und die 3. in Serie. Was glaubst du denn, was ja unter anderem mit Gulaschi und Co., der ja auch nicht durchgängig gespielt hat diese Saison, in dieser Gruppe so drin ist, David?
Ich glaube tatsächlich, auch wenn sie seit 14 Spielen ungeschlagen sind, was ja sehr beeindruckend glaube ich nicht, dass sie über die Gruppenphase hinauskommen werden. Sie sind ein unangenehmes Team, weil sie physisch sehr stark sind. Ich habe sie ja, glaube ich, vor 2 Jahren mal in der Nations League gesehen, als sie gegen Deutschland gespielt haben in Leipzig, wo sie 1-0 gewonnen haben. Übrigens nach einer Standardsituation, wo sie immer noch total stark sind. Aber dennoch glaube ich, dass es nicht darüber hinausgehen wird, weil du halt auch viele Spieler hast. Du hast Gulaschi jetzt angesprochen, aber da ist ja zum Beispiel auch noch ein Willi Orban, ein Attila Soloi. Also viele versprechende, hochtalentierte Spieler, vielversprechende Spieler sind dabei. Aber jetzt auch welche, die jetzt nicht so viel in dieser Saison gespielt haben. Andras Schäfer, das ist genau das Gleiche. Der Einzige, der so heraussticht, ist Dominik Szoboszlai halt ganz eindeutig. Und der Rest, ja okay, du hast einen Roland Scholloy noch, aber das war es dann halt am Ende des Tages auch. Und wenn dann halt schon diese Spieler, sage ich jetzt mal, die vermeintlich noch die Besten sind, jetzt auch in ihren Vereinen jetzt nicht so flächendeckend in der Saison gespielt haben, ist das ein bisschen schwierig aus meiner Sicht. Und da würde ich zum Beispiel die Schotten vielleicht ein bisschen stärker sehen, auch spielerisch.
Ja, bei mir ist es anders. Bei dir, Benni?
Ich hätte jetzt auch eher umgedreht gesagt, 5% pro Ungarn, weil ich habe eben über Selbstbewusstsein geredet. David, du hast richtig gesagt, 14 Spiele ungeschlagen. Das ist hier da, bei Schottland eher nicht. Und Unterschiedsspieler in der Offensive. Einen Szoboszlai hat die Ungarn auf jeden Fall in der Quali auch, ich will nicht jetzt sagen im Alleingang, aber auf jeden Fall, er war ja ein wichtiger Faktor für diesen ersten Platz in der Gruppe G, in der Qualifikation. Und das ist ein Spieler, der mit einem guten Moment auch ein Spiel mal entscheiden kann. Und so einen sehe ich in der Offensive bei Schottland nicht. Deswegen, ja, hätte ich da jetzt ein Stück weit, aber auch wirklich nur minimal in Richtung Ungarn tendiert.
Ja, ich habe Ungarn tatsächlich als Gruppenzweiten sogar noch vor der Schweiz. Also das wird ein enges Ding. Eine Sache ist klar, Benni, wir haben bei der letzten EM eben nach diesem München-Spiel den Episodentitel gehabt, Game Changer Gosens. Dazu wird es in diesem Jahr nicht kommen.
Das ist so, da können wir uns schon mal drauf verlassen, das stimmt.
Ja, genau, dann würde ich sagen, machen wir die Gruppe A doch komplett und gehen zur Schweiz, die ja auch ordentlich Schlagzeilen hinterlassen hat. Nicht nur aufgrund der Bundesliga-Prominenz, soweit das Auge reicht in der Mannschaft, sondern vor allem auch beim letzten Turnier, als man im Elfmeterschießen sensationell Frankreich rausgeworfen hat. Und insgesamt auch mit nur 3 Siegen aus den letzten 10 Spielen so ein bisschen zu knausern hat. Sind die Augen mit den Namen da irgendwie größer oder muss man sich der Realität stellen und es läuft doch gar nicht so viel rund bei der Schweiz, wie man eigentlich erwarten würde, Benni?
Ich glaube, es geht nicht so viel rund, wie man von der Schweiz vom Kader her vielleicht auch erwarten könnte. Also es hat ja auch die, wir reden natürlich gerade auch über die Quali, aber die Quali ist natürlich auch schon eine Ecke her, es gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber trotzdem, in der Quali Zweiter geworden, in der Gruppe mit Andorra, Kosovo, Belarus, Israel und Rumänien, am Ende nur 4 Siege in 10 Spielen geholt. Das ist natürlich mit so einem Kader, mit so einem internationalen Kader, muss man mittlerweile auch sagen, natürlich nicht ausreichend, dass man gerade so hier als Gruppenzweiter sich zur Europameisterschaft kämpft. Ich habe auch gelesen, dass Murat Yakin als Trainer bisher schon arg in der Diskussion ist. Kontroverse Persönlichkeit da. Also bringt da auch jetzt nochmal ein bisschen Negativität rein und die Mannschaft scheint zu stagnieren. Nichtsdestotrotz hat man natürlich auch viele erfahrene Spieler, wie ein Shaqiri, der noch eine Europameisterschaft spielt, obwohl er mittlerweile in Chicago spielt. Ein Chaka, der jetzt als deutscher Meister mit der Schweiz zur Nati fährt und so weiter. Also vom Kader her, rein von der Manpower her, muss das eigentlich erreichen fürs Achtelfinale. Mindestens als einer der besten Gruppendritten. Alles andere wäre natürlich sehr, sehr enttäuschend.
Genau, das sind sie bei mir geworden. Seit 2014 immer K.O.-Runde. Wie ist es bei dir, David?
Das Einzige, und das habt ihr ja angesprochen, was nicht stimmt, ist natürlich die sportliche Leistung, aber halt auch die relativ schlechte Stimmung. Ihr habt das mit dem Trainer angesprochen. Und insbesondere da das Verhältnis mit Granit Xhaka, was ja zwischendurch auch ziemlich gestört war, sich jetzt halbwegs wieder eingerenkt hat, aber er bleibt halt auch spielerisch bei seiner Formation. Granit Xhaka, der da halt Achter spielt, das funktioniert einfach nicht. Wir sehen einfach, wie überragend er in Leverkusen war auf der Sechserposition. Es wird aber so bleiben. Und wenn du auch gerade vielleicht so Shaqiri sagst, also der Kader von den Namen her, der sieht gut aus. Wobei ich ihn, finde ich, in den letzten Jahren schon besser in Erinnerung hatte. Und wenn du jetzt nur mal das Mittelfeld nimmst, du denkst da zum Beispiel Renato Steffen, boah, geiler Spieler, spielt bei Lugano. Dennis Zakaria, ist ja, Monaco ist noch okay, Remo Freuler, Bologna, die haben eine überragende Saison gespielt. Aber es ist nicht mehr so wie in den letzten Jahren. Weißt du, das hat sich, finde ich, so in Richtung Österreich so ein bisschen geändert. Früher fand ich, waren die Schweizer, klar, gerade aufgrund der vielen Bundesligaspiele, klar stärker als die Österreicher. Und das hat sich jetzt irgendwie ein bisschen umgedreht. Natürlich, Platz 2 muss es trotzdem am Ende des Tages werden. Aber ich fand die Schweizer in den letzten Jahren schon mal deutlich besser. Und dazu kommt die nicht so optimale Stimmung. Wenn sie so viele,
Chicago statt Liverpool,
so viele,
ne?
Ja. Wenn sie so viele tolle Spieler hätten, wie sie im Tor haben, dann würden sie um EM-Titel mitspielen.
Ja, das stimmt. Also nicht alle sind da gerade so von Erfolg beseelt wie ein Granit Xhaka, der natürlich dadurch auch, vielleicht einer der wichtigsten Spieler natürlich auch in der Zentrale bei der Schweiz ist. Aber klar, du hast schon angesprochen, Shaqiri, der längst nicht mehr, der mittlerweile mehr auf seinem Zenit, mehr als auf seinem Zenit ist. Auch Nico Elvedi, der Name ist noch nicht gefallen, der natürlich mit Gladbach auch eine Enttäuschung nach der anderen hinter sich gebracht hat. Und andere. Okafor hätte ich jetzt noch im Sturm als einen Big-Point-Player ausgemacht, der bei Mailand auch immer wichtiger wird. Und ja, sonst für mich alleine aus der Erfahrung, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die hier rausgehen aus dieser Gruppe. Also ja. Das kann ich mir auch unter Murat Yakin nicht vorstellen.
Ich mir auch nicht. So, dann würde ich sagen, machen wir die Schweiz zu mit dem Fakt vielleicht nochmal, wenn es um die beste Nummer 2 dieses Turniers geht, ist zumindest im Kampf mit Marc-André Ter Stegen wahrscheinlich auch Gregor Kobel ein Kandidat hinter Jan Sommer. Das kann man auch noch erwähnen. Dann würde ich sagen, gehen wir zur Gruppe B und starten rein mit Spanien, die bereits dreimal Europameister geworden sind. 84, 2008 und 2012 haben die das Ganze verteidigt. Im Halbfinale gegen Italien ausgeschieden, im letzten Turnier. Wie weit kann es diesmal gehen? Bei mir werden sie Gruppenzweiter.
Gruppenzweiter, okay.
In einer Monstergruppe.
Natürlich.
Vielleicht sagen wir das vielleicht vorher, Gruppe B, das ist vielleicht ganz klug. Spanien, Italien, Kroatien und Albanien als krasser Außenseiter.
Nee, also da bin ich sehr gespannt, wen du auf Platz 1 hast, weil für mich ist Spanien ganz klar auf Platz 1. Also auch die stecken so ein bisschen in der Entwicklung. Das ist das, was ich, als ich vorhin sagte, dass du vielleicht einen ganz großen Top-Favoriten hast, aber der Rest ist so relativ ähnlich und das trifft bei Spanien so ein bisschen zu. Mit dem Trainer, mit Luis de la Fuente, einer, der Talenten eine Chance gibt, was ja sehr wichtig ist, weil Spanien, die haben ja Talent bis zum Umfallen, der ja auch in den U-Mannschaften auch schon bewiesen hat, wie gut, was für ein guter Trainer er ist. Ich bin sehr gespannt, wie die Spanier jetzt spielen, weil sie dieses Tiki-Taka, sage ich mal, ein bisschen abgelegt haben, gerade aufgrund auch der Spieler. Also sie spielen mehr mit richtigen Stürmern, habe ich so den Eindruck, mit Morata, mit Josie Lu. Wobei ich auch beide sage, für mich sind jetzt beide jetzt auch nicht so die Stürmer erster Klasse, aber sie machen auch mal Tore. Bitter ist so ein bisschen, wenn du gerade diese defensive Achse im Mittelfeld anguckst, Gavi wird fehlen, Pedri hat seit längerer Zeit kein Länderspiel mehr gemacht. Also insofern ist spannend, wie sie das auf dieser Position so ein bisschen lösen und was für ein Spanien wir sehen. Weil das Tiki-Taka, das haben sie so ein Stück weit abgelegt, was ich gar nicht schlimm finde, weil der Trainer auch die Jungen mehr gewähren lässt, mehr Freiheiten gibt und man ja auch in der Vergangenheit schon Spiele gesehen haben, wo das richtig abging. Aber Spanien ist so ein bisschen in der Entwicklung, aber trotzdem in dieser schwierigen Gruppe für mich klarer Kandidat.
Ja. Benni, auch?
Ich habe auch Spanien auf Platz 1 getippt. Fiel mir aber jetzt auch nicht so leicht, weil, hat David gerade auch richtig gesagt, wenn man so die klassische Spanien-Mannschaft von vor, keine Ahnung, plus minus 10 Jahren sich anschaut, was für Stars da die Mannschaft gespickt war, mit vollendeten Stars, das ist natürlich heute nicht mehr so. Die erfahrenen Spieler, die sind heute auch nicht die Superstars, sondern das sind trotzdem wichtige Stützen, ein Carvajal zum Beispiel, ein Laporte, der mittlerweile sogar auch in einem Alter ist, wo er auch Verantwortung übernehmen muss, oder auch Morata im Sturm, aber das sind ja nicht diese Superstars, es sind diese Superstars im Kommen, wie ein Jamal, der mit 16 Jahren mit zu einer Europameisterschaft genommen wird. Das ist wahrscheinlich eine Geschichte, die ist echt Wahnsinn. Und wahrscheinlich wird er auch nicht wenig spielen. Und solche Spieler, da steht natürlich jetzt erstmal ein großes Fragezeichen vor. Wie zünden sie, wie können sie unter Druck jetzt bei so einem großen Turnier, bei ihrem Debüt agieren? Das sind viele Fragen, die natürlich auch beantwortet werden müssen. Ich bin aber ein Fan von De La Fuente. Ich bin auch ein Fan von, zumindest bei der Nationalmannschaft, von internen Lösungen im Sinne von Trainern, die sich schon in Jugendmannschaften und in anderen Ämtern bewiesen haben, denen dann auch die Möglichkeit zu geben, Cheftrainer zu werden. Und es scheint ja bisher auch sehr gut zu funktionieren. Der Generationenwechsel ist da ja voll im Gange.
Genau, deswegen freue ich mich auch da auf viele coole junge oder neue, das ist ja nicht immer gleich zu setzen, Lamine Yamal, Alejandro Grimaldo, der auch bei Spanien natürlich sicherlich eine wichtige Rolle spielen kann. Genau, also das ist natürlich interessant, dass wir da unterschiedlich reingehen. Deswegen ahne ich mal, wer dann bei euch hinter Spanien kommen könnte. Bei mir ist Italien nämlich Gruppensieger geworden. Der Titelverteidiger schafft es, nachdem sie ja in Katar bei der WM gar nicht dabei waren, irgendwie ja so ein bisschen die nicht ganz zufriedenstellenden letzten Jahre, aber postwendend wieder gut zu machen, zumindest mit dem Gruppensieg hier. Später mehr dazu. Bei mir kriegen sie nämlich noch mehr auf die Reihe bei diesem Turnier. Also mannschaftliche Geschlossenheit ist, glaube ich, das Stichwort, was viele bei Italien sagen. Was macht bei euch Italien aus? Oder vielleicht, was macht sie gerade nicht aus, wenn es um Gruppensieg geht?
Gruppensieg. Also erstens, was ich an der italienischen Mannschaft grundsätzlich interessant oder kurios ist es nicht, weil das kennen wir von den Italienern eigentlich, dass ein Großteil der Mannschaft mal wieder auch in Italien selbst Fußball spielt. Das heißt, ja, sie kennen alle einen ähnlichen Fußball, sind dadurch vielleicht auch in gewisser Weise, so doof das klingt, aber vielleicht auch ein Stück weit näher miteinander da verbunden, fußballerisch. Ist der italienische Fußball natürlich auch nochmal eine besondere Ecke. Sonst bin ich aber interessiert an Davids Meinung, weil der, glaube ich, also es klang jedenfalls so, als sei er radikaler bei der Formulierung gegenüber Italien.
Was meinst du mit radikal?
Ich ahne, dass du mehr Kritik hast.
Ja, ich bin gespannt.
Ich sehe das nämlich komplett anders. Für mich ist Italien sogar heißer Kandidat auf Platz 3. Also, dass sie vielleicht über Platz 3 weiterkommen, aber Gruppensieg, also irgendwie, da ist Italien bei mir gefühlt gerade ganz weit entfernt von, weil das, ja klar, sie sind Titelverteidiger, aber davon ist ja nur noch ein Drittel dabei. Sie haben sich zur Europameisterschaft gezittert. Ich finde, sie haben keine besonders überzeugenden Stürmer. Gut, Matteo Retegi, der hat eine gute Bilanz, lustige Geschichte, den haben sie aus Argentinien eingebürgert. Der konnte bei seinem Debüt nicht mal Italienisch. Ja, aber immerhin seine Bilanz ist gut. Das ist ja am Ende das Entscheidende. Ich finde, du hast diese mannschaftliche Geschlossenheit, die sehe ich irgendwie gar nicht. Ich meine, wenn du dir im Vorfeld die ganzen Skandale anguckst, Wettskandal um Saniolo, um Tonali, also zwei auch nicht unwichtige Spieler, Rassismusvorwürfe gegen Acerbi, der jetzt ja auch aus dem Kader, glaube ich, aus dem Vorläufigen sowieso gestrichen wurde, aber das hatte sportliche Gründe, glaube ich, finde ich, und wir werden ja auch gleich zu Kroatien kommen, sehe ich die Italiener gar nicht so stark. Und da würde ich nämlich auch José Mourinho zustimmen, und das muss schon was heißen, wenn ich Mourinho in etwas Recht gebe. Also, das muss schon sehr viel heißen. Also, ich sehe Italien gar nicht so stark. Natürlich, dass natürlich viele der Spieler auch in Italien spielen, das hilft natürlich wahnsinnig. Aber wenn ich mir auch so die Mannschaft angucke, also das ist so der klassische Fall von Schweiz, die haben drei, vielleicht mit drei, die besten Torhüter des ganzen Turniers, wenn die so viele Spieler anderswo hätten, würden die auch im EM-Titel spielen. Ich mache den Kader vielleicht jetzt auch etwas schlechter, als er wirklich ist. Es sind immer noch großartige Namen mit dabei, zweifelsohne, aber mit der ganzen Gemengelage kommen sie vielleicht als Zweiter weiter, das ist realistisch, aber ich glaube, dann ist auch relativ schlecht.
Und die dritte Mannschaft im großen Reigen der Top-Nationen in Gruppe B ist Kroatien. Zum 7. Mal bei einer EM-Runde dabei. WM-Dritter in Katar, davor ja Vize-Weltmeister in Russland geworden. Und auch dieses Mal hat man ja nicht allzu schlechte Gruppengegner. Wie weit geht's da? Bei mir ist es auch hier, das ist ja irgendwie dann logisch, Gruppenplatz 3 am Ende. Und ja auch in gewissermaßen, das ist ja bei vielen Nationen so, für einige die letzte Gelegenheit, einen großen Titel zu holen oder zumindest in die Nähe zu kommen. Luka Modric, inzwischen 38 Jahre alt, und der ist der Rudelführer, Benni.
So kann man das sagen. Also das gesamte Spiel ist ja auf Luka Modric ausgerichtet. Und ohne Luka Modric kein Kroatien, so blöd wie es klingt. Also wenn der wegfällt, dann das wird richtig schmerzen, auch langfristig für die kroatische Nationalmannschaft, glaube ich. Aber generell kann man ja konstatieren, die Mannschaft wird immer älter. Wir reden ja bei Belgien immer über die Golden Generation, die so langsam wegfällt. Da sehe ich aber Perspektive. Bei Kroatien sehe ich diese Perspektive gerade nur stückweise. Also wenn man jetzt guckt, wer größtenteils Stamm spielt, ein Domagoj Vida, der mit 35 Jahren immer noch Innenverteidigung spielt, meistens Stamm, Perisic, der schon 35 Jahre alt ist, Modric hast du angesprochen, 38, auch ein Kramaric ist mittlerweile 32 Jahre alt, also einerseits ist das natürlich sau viel Erfahrung, andererseits hat der Großteil dann vielleicht auch, gerade in dem Perisic, dann natürlich auch doch schon die beste Zeit hinter sich und ja, deswegen ist Kroatien bei dieser WM so ein bisschen für mich die Wundertüte, bei dieser Europameisterschaft so ein bisschen die Wundertüte, das kann funktionieren, es reicht fürs Achtelfinale auf jeden Fall, aber ich glaube jetzt nicht an den tiefen Run von dieser kroatischen Mannschaft, gerade weil auch schon ein Teil dieser Generation, Stichwort zum Beispiel Rakitic, auch schon weggefallen ist.
Mit den beiden jüngeren Namen Stanisic und Kvadiol würde ich dann an David übergeben.
Ja, wahrscheinlich so ein kleines bisschen die heimlichen Stars oder auf jeden Fall stehen die für das Kroatien der Zukunft. Was halt so ein bisschen komisch ist als Kroatien, also mein Tipp ist, dass die Platz 2 holen. Auf der einen Seite, das hat man gerade bei Weltmeisterschaften immer gesehen, kriegt Zlatko Dalic, der ja auch schon lange dabei ist, die Mannschaft zu diesen Turnieren immer gut hin. Nur komischerweise zu Europameisterschaften häufig nicht so. Also wenn man sich die letzten anguckt, das Abschneiden war in der Regel nicht gut. Nations League haben sie ja, glaube ich, zum Beispiel auch das Finale erreicht, aber Europameisterschaften nicht so richtig gut gelaufen. Ihr hattet von Luka Modric angesprochen. Ist ja irre. Der hatte sein erstes internationales Turnier 2006 in Deutschland. Ne, da schließt sich ein Kreis. Also auch eine schöne Geschichte. Ja, also Kroatien steckt halt wirklich im Wandel. Auf der einen Seite diese Legionäre, kann man es ja nennen, und auf der anderen Seite dann auch Leute wie ein Luka Sucic, ein ganz interessanter Mann, der noch bei RB Salzburg spielt. Wir können uns alle noch an Marco Piazza erinnern, der da jetzt dabei ist. Ob da jetzt zum Beispiel im Sturm Ante Budimir jetzt die Lösung ist, ja, lasse ich auch mal dahingestellt. Ich glaube tatsächlich, die Kroaten werden das, so ist es richtig, das Achtelfinale erreichen. Und wenn nicht als Zweiter, dann halt als
Dritter. Und da scheiden sie aus, Fragezeichen. Hört er Benni erst?
Nee, alles gut, es geht weiter. Aber ich glaube, dass sie im Achtelfinale ausscheiden, ja.
Genau, ja. Das ist bei mir auch der Fall gegen Belgien, falls jemanden interessiert. Dann würde ich sagen, machen wir die Gruppe B komplett mit Albanien. Und da einen ganz großen Glückwunsch an Klaus Jasula. Ich hoffe, dass er in der Startelf irgendwann mal stehen kann in der Gruppenphase, denn es ist wirklich eine unbändige Kindheitsfreude gewesen, die ich letzten Herbst in seinen Augen gesehen habe, als diese Gruppenauslosung war, durfte ich ihn ein paar Tage später interviewen und dieses Leuchten in seinen Augen, wie sehr er sich darauf gefreut hat, in Deutschland gegen Spanien, Kroatien und Italien in der EM-Gruppenphase zu spielen. Das ist mal abgesehen davon, dass es sportlich vermeintlich aussichtslos ist, einfach eine total geile Geschichte.
Ja, absolut. Damit haben wir jetzt auch nicht so viele gerechnet, dass er zu diesem Coup noch kommt. Aber generell, genau, du sagtest ja schon, Albanien ist da natürlich der große Außenseiter. Aber ich glaube, das ist auch eine Rolle, die das Team gerne annimmt. Vom Kader her hätte ich gesagt, im Vergleich zum letzten Turnier, wo sie auch dabei haben sie sich schon weiterentwickelt. Man kennt dann ja auch doch ein paar Namen, zum Beispiel natürlich einen Strakosha, aber auch einen Hüsey über rechts. Und ja, grundsätzlich wäre natürlich trotzdem jeder einzelne Punkt in dieser Gruppe ein tolles Ergebnis für diese Mannschaft. Man hat ja doch relativ überzeugend auch sich in der Gruppe gegen Tschechien und Polen durchsetzen können. Auf diesem Niveau gibt es aber leider in dieser Gruppe keine Teams. So. Und deswegen, wie gesagt, jeder Punkt ist da ein Gewinn. Das wird wahrscheinlich sehr defensiv angegangen werden, diese Gruppe. Vielleicht kann man dann auch gerade so ein angeschlagenes Team wie Italien am ehesten noch ärgern. Aber an mehr glaube ich nicht.
David?
Ja, klarer Kandidat auf Platz 4. Der Kader ist im Vergleich zu 2016 qualitativ klar besser. Und was vielleicht so ein bisschen helfen könnte, ist, dass du einige Spieler hast, die in Italien spielen. Aber ansonsten, ja klar, sie sind zum Beispiel im Spielaufbau, sie sind nicht stressresistent, also viele Fehler in der Verteidigung machen sie, schießen gerne aus der zweiten Reihe, das könnte ganz gut helfen, aber ansonsten vielleicht einer der entscheidenden Spieler, weil du gerade Hüsey und so angesprochen hast, ist zum Beispiel auch Aslani von Inter Mailand. Was ich sehr kurios finde, bei den drei Torhütern steht ein Simon Simoni und der spielt offensichtlich bei Eintracht Frankfurt. Ich habe den Namen noch nie,
nie
gehört. Oder ist interessant. Okay, aber ist ein Frankfurter, spielt bei Albanien, auch interessant. Nein, aber Albanien, ich glaube, das wissen sie selber. Sie können nur überraschen, aber dann gerade in dieser Gruppe klarer
Ja, gut, ich denke, das ist keine große Überraschung. Da würden wir auf jeden Fall alle mitgehen. Und der Kollege aus Frankfurt war, glaube ich, auch zumindest nicht im Kader beim letzten Spieltag oder beim letzten Testspiel. Von daher, weiß ich nicht. Ist der safe dabei, David?
Er steht hier zumindest im Kader drin. Ja, 26 Spieler. Und vielleicht, wenn es nicht stimmt, kannst du nochmal bei deinen Kollegen von Sky anrufen und dich da beschweren. Ja,
schauen wir mal. Genau.
Also wenn das aber nicht
glaube,
stimmt, dann weiß ich
ob er nun
auch
dabei
nicht.
Ist oder nicht. Ich glaube, das verzeiht ihr uns. Und ja, ich würde sagen, das ändert nichts an Gruppenplatz 4. Wir gehen weiter zu Gruppe C. Und da sind mit dabei England, Dänemark, Serbien und Slowenien. Das war übrigens auch schon die Reihenfolge, in der ich diese Gruppe getippt habe. Und ich glaube, wir sind uns auch alle einig, wenn ich sage, dass wir mit England anfangen, oder?
Ja.
Wie weit geht es mit den Three Lions? Wie viel kann auch ein Harry Kane dazu beitragen? Und da ist vielleicht unser Bayern-Fan in der Runde schon der richtige Ansprechpartner.
Der kann viel leisten, aber der kann nicht alles alleine machen. Das ist so ein bisschen das Ding. England ist wirklich, wirklich hochspannend, wirklich ganz spannend. Weil so die eine Ära, die es nicht geschafft hat, einen Titel zu gewinnen, jetzt so langsam endet. Also beispielsweise sieht man daran, ein Eric Dier nicht mehr dabei, ein Jordan Henderson nicht dabei, ein Chilwell nicht dabei, etc. pp. Dele Alli ist ja auch schon lange raus. Harry Kane ist da ja eigentlich auch nur noch ein Überbleibsel, bevor jetzt die nächste große Generation. Und und Southgate ist so ein bisschen die Frage, er hat ja selber gesagt, wenn England jetzt nicht in diesem Jahr den Titel holt, ist es sein Job wahrscheinlich auch dahin. England, kann ich mir vorstellen, dass es eine große Enttäuschung wird. Weil du hast zum einen die Frage, erstmal, wer startet neben Declan Rice? Ich finde, Conor Gallagher, aber ganz ehrlich, finde ich jetzt nicht so stark. Und du kannst mit diesem Kader wahnsinnig gewinnen. Aber du kannst auch wahnsinnig auf die Schnauze fallen. Also Gareth Southgate hat bei der Nominierung Eier bewiesen, aber ich befürchte, er wird dafür einen Tritt in dieselbigen kriegen. Es ist natürlich unfassbar interessant, wenn du so vor allem sehr viele Spieler holst, die jetzt nicht zu den Top Six in England gehören. Also er hat ja gerade von Crystal Palace und damit auch mal ein Lob an Oliver Glasner. Ich glaube, unter Roy Hodgson wären die, glaube ich, nicht mitgekommen. Wen er da alles mitgenommen hat, ein Eberechi, Eze, Mark Gay, aber da Esri Konsa, gut, ist jetzt Aston Villa, aber bei dem frage ich mich, sind die schon so weit? Auch ein Louis Dunk, der bei Brighton spielt, Adam Wharton, weiterer Beispiel von Crystal Palace, an dem soll auch Bayern interessiert sein, Jared Bowen, das ist natürlich die Garde, die hinter dieser Top-Elf steht, mit Cole Palmer, Jude Bellingham und so, also England mit der ersten Elf, müssen die eigentlich gewinnen. Dahinter Ollie Watkins, Ivan Toney, weiß ich nicht, haben die wirklich dieses Niveau? Und deswegen sage ich, du hast mit diesem Kader große Möglichkeiten, aber du kannst damit auch ziemlich auf die Nuss kriegen. Und in diesem Spannungsfeld bewegst du dich gerade und man darf auch nicht vergessen, sie sind mit Pfiffen aus Wembley nach dem letzten Testspiel gegen Island, wo sie 1-0 verloren haben, verabschiedet worden.
Genau, das wollte ich gerade sagen, Benni. Ja.
Muss man nicht so viel rein interpretieren, aber kann
also
sein.
0-1 Niederlage zu Hause gegen Island und auch gegen Bosnien hat man sich in der ersten Hälfte relativ schwer getan. Meinst du, dass die Thüringer Luft in Blankenhain da ein wenig Aufwind geben kann, Benni?
Spannend, ja. Ich glaube, auf die Vorrunde kommt es am Ende an. Ich glaube, sie werden sich als Erster durch die Gruppe trotzdem kämpfen. Ob jetzt überzeugend oder nicht, spielt ja erstmal keine Rolle und dann beißt man sich, glaube ich, auch in so ein Turnier rein. Und dazu ist, glaube ich, dieses Team schon in der Lage. Das wurde ja schon angesprochen, sind auch viele Erfahrene dabei, immer noch aus dieser älteren Kane-Generation, die dann eigentlich doch eine interessante Mischung machen mit so jungen Wilden, die aber längst schon auf diesem Niveau angekommen sind, wie einem Jude Bellingham natürlich oder einem Phil Foden. Aber ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich habe auch noch so ein kleines Fragezeichen, ob es wirklich um den Titel mitgeht. Aber ich glaube, dass man sich in dieser Gruppe als Erster durchsetzen muss, das steht schon fest. Nichtsdestotrotz, ihr habt schon angesprochen, die letzten Partien waren nicht sonderlich erfolgreich. Ich glaube, auch nur einen Sieg aus den letzten 4-5 Spielen geholt, auch wenn die Quali ja sehr erfolgreich war. Da hat man sich dann ja auch überzeugend vor Italien den ersten Platz gesichert in der Gruppe. Ungeschlagen, glaube ich sogar. Dementsprechend, ja, das Team ist in der Lage dazu, auf jeden Fall weit zu kommen. Aber ja, ich glaube, David ist da auch tiefer drin, deswegen vertraue ich ihm da jetzt einfach mal.
Und dann würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Team in Gruppe C, das sind die Dänen, Europameister von 1992 und ja übrigens beim letzten Turnier in der Verlängerung im Halbfinale gegen England ausgeschieden. Und natürlich auch das, die emotionale Geschichte des Topstars bei Dänemark, der Gott sei Dank wieder auf dem Feld stehen kann. Christian Eriksen vor 3 Jahren im Parken. Ja, leblos, zusammengesackt, Herzstillstand. Das war ein riesiger Schockmoment. Umso froher sind wir, dass er wieder mit dabei ist und auf jeden Fall, glaube ich, auch mit der K.O.-Runde planen kann. Oder, David?
Ich denke schon. Also gerade in dieser Gruppe, da sollte man als zweite Mannschaft hinter England, was ich auch klarstellen möchte, die Engländer immer noch überragendes Team. Deswegen werden die auch klar Gruppensieger. Dänemark gehört dahinter. Und was ich halt immer bei Dänemark so super interessant finde, das siehst du gefühlt auch von Turnier zu Turnier auch immer, bis auf leichte Wechsel, immer so die gleichen Namen. Also Jakob Brun Larsen, Andreas Go, Kaspar Dolberg, der immer noch dabei ist, aber irgendwie immer noch nicht finalen Durchbruch geschafft haben. Was natürlich ein riesiges Fund ist, ist Rasmus Højlund. Also du hast einen wirklichen Top-Stürmer in deinen eigenen Reihen. Christian Eriksen, das ist natürlich toll. Weiterhin, auch wenn er bei Manchester United jetzt auch nicht so die tragende Rolle in der vergangenen Saison gespielt hat. Ansonsten super Mittelfeld, Christensen von Barcelona, Joachim Andersen von Crystal Palace, einer, der sehr erfahren ist, Vestergaard, und so weiter und so weiter. Joachim Mehle kennen wir ja auch aus der Bundesliga. Und dann hinten im Tor hast du auch Mats Hermansen von Leicester, die Nummer 1, Kasper Schmeichel. Und immer noch ein Frederik Grönow auch, muss man auch mal erwähnen. Rundum finde ich ein super Team. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, sie sind nicht mehr so standardstark. Liegt unter anderem auch an uns, weil wir ihnen den Standard genommen haben. Ja, das hat mich so ein bisschen gewundert, weil das war ja eigentlich mal das Pfund der Dänen und dafür haben sie auch die Leute. Aber Platz 2 sollte auf jeden Fall machbar sein.
Also alles andere würde mich auch sehr wundern. Ein deutlich ausgewogenerer Kader als jetzt bei den Slowenen oder bei den Serben. Noch dazu auch eine gute Mischung aus Erfahrungen. Denn Kaspar Schmeichel, als ich gelesen habe, dass der jetzt schon 37 ist, da habe ich auch gedacht, wie die Zeit jetzt mittlerweile echt vorbeigeflogen ist. Unfassbar. Oder eben ein Christian Eriksen, der mit 32 natürlich auch einer, der das Gerüst ist, sage ich mal, dieser Mannschaft, dieser aber auch jungen Mannschaft mit dem Christiansen über links, mit dem Højlund, der natürlich schon angesprochen wurde. Und im Sturm hat man natürlich auch reichlich Backup-Möglichkeiten. Ein Josef Paulsen, der jetzt wieder mitgenommen wurde, der ist ja ein Edeljoker trotzdem für so ein dänisches Team, auch wenn der in Leipzig jetzt auch nicht mehr so viel gespielt hat in der vergangenen Saison. Alles in allem ein schöner, breiter Kader für so ein ein Team, was ein Anwärter auf die K.O.-Runde immer ist, aber nicht viel mehr. Dafür ist es ein sehr breiter Kader, sehr breiter Kader und ein ausgewogener Kader. Dementsprechend, so ein Kader kann auch mal ein Anwärter auf dem Viertelfinale sein, würde ich sagen.
Ja, Platz 2 wäre ein Achtelfinalgegner, Gruppensieger Deutschland. Viertelfinale, ist schwierig, denn auch Rang 3 in der Gruppe könnte mit einem Spiel gegen Portugal enden. Also wir gucken mal, wie das dann wird. Kasper Hjulmand hat den Zusammenhalt beschworen, aber Platz 2 in der Gruppe, da gehen wir, glaube ich, alle mit. Als dritte Mannschaft habe ich mir Serbien aufgeschrieben. Benny, die ja traditionell immer, wir erinnern uns an, ich glaube, es war Südafrika zurück, im zweiten Gruppenspiel dann Deutschland besiegen. Das kann diesmal nicht passieren, aber sie treten das erste Mal als Serbien bei einer Europameisterschaft an.
Ganz genau, das war vorher noch mit Montenegro?
Korrekt, ja.
Richtig, ja, stimmt.
In Deutschland bei der WM übrigens auch noch, obwohl das Land zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr existiert hat. Aber in der Quali mussten sie noch so antreten.
Ach, spannend. Ja, das ist lustig. Ja gut, wir kennen natürlich Serbien von gefühlt jeder Weltmeisterschaft, aber das ist das erste Mal bei der Europameisterschaft, das ist krass. Grundsätzlich immer ein Außenseiter bei solchen Turnieren. Und auch diesmal sehe ich da jetzt ehrlicherweise, selbst wenn man Dritter wird, nicht unbedingt die Möglichkeit, hier ins Achtelfinale. Man hat natürlich trotzdem einen Kader, der gespickt mit wichtigen Spielern. Gerade im Sturm hat man natürlich einen Mitrovic, der mittlerweile dann eben aber auch bei Al Hilal in Riad spielt. und ja, auch diverse andere Spieler, die einen Unterschied ausmachen können. Das ist ja generell das Interessante, dass bei dieser Europameisterschaft doch verhältnismäßig viele Spieler auch, naja, mittlerweile in Saudi-Arabien oder in Nahost kicken. Ich glaube, so viele Spieler wie noch nie. Auf jeden Fall eine zweistellige Anzahl von Spielern, habe ich gelesen. So ist das eben hier auch bei den Serben. Ein Dusan Tadic zum Beispiel, der lange Zeit auch ja die Kreativzentrale bei Serbien war, kommt langsam auch in ein Alter, wo man sagen muss, ja, geht das noch so? 35 Jahre alt eben. Und auch ein Filip Kostic, der hat auch mittlerweile, ja, mittlerweile spielt er ja bei Juve oder, naja, wenn man das Spiel nennen kann. Aber ja, seine besten Jahre hat er auch schon offensichtlich hinter sich, hätte ich jetzt mal gesagt. Ich sehe da jetzt keine Chance, ehrlicherweise, aufs Achtelfinale oder nur sehr geringe Außenseiterchancen in der Gruppe.
David?
Würde ich so zustimmen. Ich meine, sie haben ja bei Weltmeisterschaften immer gezeigt, dass sie es durchaus können, aber so allgemein, sie weisen keine Konstanz auf. Also wenn du dir auch die Quali-Spiele anguckst, sie haben es kein Mal geschafft, mehr als zwei Spiele am Stück zu gewinnen. Defensiv sind sie, wenn sie unter Druck stehen, total überfordert. Bei der letzten WM sind sie in der Vorrunde gescheitert und der Kader ist nahezu gleich, nur noch älter geworden. Und in den letzten 10 Spielen 16 Gegentore. Also du hast ja eine relativ überragende Offensive, wobei du hast Mitrovic angesprochen. Ich finde, da ist einfach viel mehr Schein als Sein. Also auch wenn du Milinkovic, Savic, Kostic und Gasinovic, auch lustigerweise, spielt bei ARK, ist auch dabei. Allein dieser Sturm, Mitrovic, Vlahovic, der auch viel verletzt war. Luka Jovic ist auch dabei bei Milan, kommt aber auch nicht in Tritt. Also wenn die Spieler, die sie in der Offensive haben, mal so spielen würden, wie sie es eigentlich können oder wie sie es zum Teil schon gezeigt haben, könnten sie denen sogar wehtun. Aber sie tun es nicht und daher glaube ich Platz 3, damit sind sie gut bedient. Und die Abwehr ist halt wirklich auch, also Miloš Veljković, der Rest, vom Rest rede ich gar nicht mal. Also die Abwehr, die kann auch an den Rest, kommt die gar nicht erst dran. Also insofern klarer Platz 3.
Dänemark und Serbien würden am dritten Gruppenspieltag spielen und könnten sich dann, falls es dazu kommt, noch um Platz 2 streiten. Ja, eine Mannschaft in der Gruppe ist noch übrig, das sind die Slowenen. Und da muss man sagen, ja, vorne und hinten, Oblak und Šeško, aber die beiden alleine werden es nicht richten von Platz 4 nach vorne, Benni.
Nee, genau, du hast schon angesprochen, Šeško natürlich in der Offensive, Oblak im Tor, zwei wichtige Faktoren. Aber das Gerüst, was ich eben schon angesprochen habe, das fehlt bei Slowenien grundsätzlich. Man hat einen erfahrenen Trainer an der Seitenlinie mit Matjaž Kek, der schon Ewigkeiten dabei ist. Ich weiß nicht, ob zwischendrin mal ein anderer Trainer war, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er 2010 auch schon an der Seitenlinie stand.
Zwischen 2007 und 2011 war er Coach und seit 2018 wieder.
Ah, okay, ja. Aber auf jeden Fall, da scheint es ja auf jeden Fall zu passen auf der Trainerposition. Ein Mann, der den slowenischen Fußball wahrscheinlich wie wenige andere kennen. Ich glaube, das kann man auch sagen, dass man jetzt endlich aber auch diese Ausnahmekicker hat, die lange Zeit in dieser Mannschaft gefehlt haben. Ich weiß noch, zu 10 war das noch so ein Cestak von Bochum oder so, der dann der wichtigste Mann war. Jetzt reden wir hier über Šeško, der mit einem
Novakovic.
Stimmt, Novakovic bei Köln. Jetzt geht's los.
Milivoje Novakovic, jawohl.
Aber jetzt reden wir eben über einen Šeško, der mittlerweile einen Marktwert von weit über 40 Millionen hat und sich natürlich jetzt auch ins Schaufenster stellen will bei dieser Europameisterschaft. Oder eben von einem Jan Oblak, der zu einem unter den besten Torhütern der Welt natürlich ist. Und ja, das ist natürlich schon mal ein Schritt nach vorne für Slowenien. Das Team ist dennoch qualitativ zu unterdurchschnittlich. Dann gibt es eben auch Spieler, die noch beim FC Südtirol spielen oder was weiß ich, trotzdem viele auch, die in Kroatien kicken oder in Slowenien selbst noch, die jetzt bei der Nationalmannschaft spielen. Also das reicht einfach nicht für ein Weiterkommen. Auch hier, vielleicht holt mal so einen Überraschungssieg aus dem Nichts gegen ein serbisches Team, aber geht trotzdem vielleicht als Dritter oder Vierter raus.
Genau, ein paar Fakten vielleicht noch hinten drauf. Zweite EM-Teilnahme für Slowenien nach 2000. Und in der Gruppe ist man übrigens punktgleich mit Dänemark in der Quali gewesen. Das Ganze mit nur 9 Gegentreffern in 10 Spielen. Also auf die Defensive kann man trotzdem mal ein Auge werfen. Das war Gruppe C.
Und?
Ja.
Haben Portugal neulich geschlagen.
Das kommt noch dazu. Auch ein, die Mannschaft mit dem dritthöchsten Marktwert, Portugal. Aber kommen wir später noch drauf zu sprechen. Vorher geht es in Gruppe D, bestehend aus Frankreich, Niederlande, Polen und Österreich. Wenn wir uns die Farben der Flaggen anschauen, ist da nicht viel Vielfalt dabei. Anderes kann man von der französischen Nationalmannschaft natürlich immer behaupten. Der zweitteuerste Kader im Turnier gilt sicherlich als Mitfavorit und das wahrscheinlich auch bei David.
Bei Frankreich würde ich tatsächlich sagen, die sind so die einzigen, die für mich die ganz klaren Turnierfavoriten sind. Trotzdem setze ich dahinter auch ein großes Aber, beziehungsweise einige kleine Abers vielleicht. Das Ding ist, das Spiel ist sehr auf Mbappé ausgerichtet. Was mich immer so unfassbar stört, was mich auch schon immer gestört hat bei so Brasilien, Neymar, Argentinien, Messi, weißt du, alle wollen die großen Fußballgötter in Szene setzen, was ja auch gut ist. Aber dadurch geht der Rest dieses Teams, was ja auch total absurd ist, aber ein Stück weit unter. Und was die Franzosen auch so ein bisschen, oder was mich so ein bisschen an den Franzosen zweifeln lässt. Sie tun immer nicht mehr als absolut nötig. Das hat man gerade im letzten Turnier gesehen, wo man sich gefragt hat, hä, wieso seid ihr jetzt ausgeschieden? Also hätte ihr absolut nicht sein müssen. Tchouaméni, für mich ein ganz wichtiger Spieler, ist noch fraglich, ob der spielt. Und was halt auch so ein bisschen die Achillesferse sein könnte, ist die Innenverteidigung. Sie haben allein in den letzten 13 Spielen 10 unterschiedliche Innenverteidiger-Pärchen aufgestellt. Was auch ein Indiz ist, ich meine, wenn man sich Dayo Upamecanos Leistung anguckt, ist das nicht verwundert einen das nicht unbedingt. Ein Theo Hernandez, der auch lang, nee, Lucas Hernandez, der ja auch noch verletzt ausfällt, Theo Hernandez ist ja dabei. Also insofern die Offensive, davon kriegt man jeder feuchte Träume. Die Abwehr halte ich jetzt nicht so für überragend. Was ich sehr interessant finde, N'Golo Kanté, der jetzt wieder mit dabei ist.
Spielt in Saudi,
ansonsten,
ne?
Ja. Ja, genau. Auch bei Al-Ittihad mit Karim Benzema, meine ich ja. Offensive ist überragend, aber wobei da auch Leute dabei sind wie Randall Kolo Muani. Naja, war jetzt auch nicht so eine überragende Saison bei PSG. All in all, Paris, natürlich. Frankreich, klarer EM-Favorit, aber unschlagbar. So wie die bei den letzten Turnieren, fand ich, sind sie in diesem Jahr nicht.
Absolut. Benny? Ja, und vor allem, wenn man sich die Gruppe anschaut, da kann man ja auch bei jedem Gegner mal stolpern, ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass man hier in der Gruppenphase stolpert, bei Teams wie Niederlande, Österreich, wo ich auch schon manche Hörensagen habe, dass die für sie ein Außenseiter-Favorit sind. Und Polen, klar, okay, Lewandowski ist jetzt nicht mehr auf seiner absoluten Höhe, noch wie der 30-plus-Tore-Stürmer bei den Bayern, aber trotzdem ist er Lewandowski. Das kann dann auch mal nach hinten losgehen, wenn dann vorne das Ding nicht reingehen will und dann in der Defensive mal wieder ein Bock passiert. Trotzdem gehe ich sie hier durch die Gruppenphase natürlich durchgehen. Sie sind gerade aufgrund ihrer Offensivstärke in jedem dieser Spiele auch fähig, drei Buden oder mehr zu machen. Dementsprechend mache ich mir da zumindest in der Gruppenphase noch keine Sorgen. Das Problem kommt dann aber spätestens, wenn es in die K.O.-Runde geht und dann mal einen Gegner auf Augenhöhe wartet.
Ja, das wird sehr, sehr spannend. Bei mir geht es sogar bis ins Finale. Schauen wir mal. Zwei Personalien würde ich gerne noch hervorheben. Zum einen den einzigen Neuling im Kader, Bradley Barcola. Das ist wirklich nur einer gewesen, fand ich überraschend. Und zum anderen muss ich natürlich bei einer Europameisterschaft auch das nochmal herausheben. Jonathan Klaus ist mit dabei bei Olympique Marseille, mit Bielefeld damals in Liga 1 aufgestiegen. Diese Karriere, recherchiert bitte einfach mal. Es ist wirklich ein absoluter Traum. Also das ist wirklich Ortega als Feldspieler. Wirklich, ohne Witz. Es ist echt eine richtig coole Story und ich hoffe auch da, dass vor allem er vielleicht nochmal ein paar Minuten auch bei Europameisterschaften sammeln kann. Genau, dann machen wir weiter mit entweder Niederlande oder Österreich. Was ist euch lieber?
Österreich.
Niederlande.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, nehme ich doch mal meinen Tipp zur Hand und sage, bei mir sind die Niederlande Zweiter geworden. Aber keine Sorge, Österreich kommt auch weiter. Ja, wie ist es denn so? Ja, mit den Niederlanden, die unter anderem ja auch schon in der Quali gegen Frankreich gespielt haben, David.
Ja, absolut. Die Niederlande, auch wenn ich sie jetzt genannt habe, aber ich habe sie zwangsläufig sogar auf Platz 3. Warum? Ich finde, wenn du dir die erste Elf anguckst, sie haben sehr viele Spieler, die in den Vereinen oftmals nicht mehr als 60% der Saison bei ihren Heimatvereinen absolviert haben. Das große Problem bei den Niederlanden, wo ja auch jetzt quasi die neue Generation mit Xavi reinkommt, ist aus meiner Sicht Ronald Koeman. Weil er die jungen Spieler nicht gut integriert. Ein Beispiel hat ja sich auch öffentlich mit Xavi gezofft, wo er ihm vorgeworfen hat, er würde zu viel ins Risiko gehen. Er setzt aus meiner Wahrnehmung viel zu viel aus Erfahrung. Und das sieht man dann, wenn Leute hier dabei sind, Nathan Ake, wen haben wir hier noch? Lass mich mal kurz gucken. Jorginho Wijnaldum. Also bei krass, allem Respekt, ja. Da gibt es wirklich Leute, die besser sind. Wout Weghorst,
schau dir diesen absurden
Sturb an und du stellst Wout Weghorst auf. Das geht gar nicht. Immerhin hat er jetzt Joshua Zirkzee noch nachnominiert, aber der hat bisher 0 Länderspiele. Der war in der Serie A, gehörte der zu den besten Stürmern überhaupt. Ein Frimpong hat er lange Zeit komplett ignoriert. Ob der in der Startelf stehen wird, ist fraglich, obwohl er eine überragende Saison bei Leverkusen gespielt hat. Auch wenn du dir Gravenberch, Brobby, Van de Ven nach der ersten Saison bei Tottenham, für mich einer der besten Innenverteidiger der Premier League, haben alles einstellige Länderspiele. Und das ist einfach eine Sache, die ich nicht verstehe, warum du dann doch mehr auf die ältere Generation setzt. Dazu haben sie die letzten fünf Duelle gegen Top-Nationen alle verloren. Also insofern glaube ich tatsächlich, bei den Niederlanden ist die Gefahr hoch, dass es am Ende Platz 3 wird. Vielleicht reicht der ja auch noch zum Weiterkommen. Aber ansonsten sehr viel weiter wird es nicht gehen. Und ich glaube, es wird das letzte Turnier von Ronald Koeman sagen. Auch wenn er komischerweise gesagt hat, nach dieser EM möchte er den jungen Spielern mehr Chancen einräumen. Aber da frage ich mich, warum macht das jetzt nicht schon? Ian Maatsen hatte er zunächst gestrichen. Der kommt jetzt mit, weil Koopmeiners und De Jong verletzt sind. Also ich finde, das sagt alles schon über die Niederlande aus. Und das ist schade, weil die haben einen überragenden Mann.
Ich habe mir aufgeschrieben, so ähnlich wie Deutschland, nur mit nicht vollzogenem Generationswechsel. Und dazu unter anderem ja auch eine Frenkie de Jong verletzt. Benny, wie sieht's bei dir aus? Wie schätzt du das ein?
Ja, die Parallele zu Deutschland ist vielleicht da, aber da sehe ich die Niederlande doch auch auf einem etwas niedrigeren Niveau noch. Das kann man, glaube ich, schon in der Deutlichkeit auch so nennen. Gerade auf der Torwartposition, okay, Verbruggen hat bei Brighton, oder? Spielt bei Brighton, wenn ich mich nicht irre. Seine erste komplette Saison jetzt oder ein Großteil der Saison zumindest jetzt gegen Ende auch mitbestritten, aber als Nationaltorwart muss er sich auch mal erstmal beweisen, ne? Da fiel natürlich jetzt auch die komplette Torwartgeneration rund um Krul, Stick Hillenburg und Co. in den letzten Jahren weg und plötzlich muss jetzt ein 21-Jähriger zwischen den Pfosten stehen. Das ist für eine Europameisterschaft auch, naja, da kann einiges passieren, sag ich mal so. Sonst sehe ich genau das gleiche Problem. Ein Weghorst, der bei Hoffenheim, naja, war. Andere Spieler, die du gerade, David, eben schon absolut richtig herausgehoben hast. Ich hätte mir auch einen mutigeren Kader gewünscht, weil die Möglichkeit, glaube ich, gerade in dieser Umbruchzeit da gewesen wäre. Es wurde so nicht genutzt und jetzt sieht man wieder einen Kader, der für einiges reichen kann, aber also ins Finale wird es auf keinen Fall gehen. Das ist so ein durchschnittliches Viertelfinalteam, würde ich sagen.
War das eine Frage? Ja, ich gucke gerade mal. Bei mir tatsächlich Viertelfinale aus gegen Portugal, also würde ich mich da anschließen.
Ach ja.
Ich würde sagen, ja, dann nehmen wir diese Gruppeneinschätzung gleich mal mit, weil Benny sich Österreich gewünscht hat und gucken auf die dritte Mannschaft in dieser Gruppe D, denn einer ist mit dabei. Das war ja vorher auch mit einem Fragezeichen versehen. Ralf Rangnick wurde wild von den Bayern umworben und darf nun eine sehr potenzialreiche Mannschaft zur Europameisterschaft nach Deutschland führen. Viele sagen, der geheimste Geheimfavorit wahrscheinlich und ein alter Bekannter natürlich dabei, denn Benny freut sich sicherlich, dass Kollege Arnautovic nochmal bei einer Europameisterschaft aufläuft.
Ja, natürlich. Ich bin tatsächlich ja, natürlich bin ich ein Fan von Ralf Rangnick, das muss ich euch nicht sagen. Der Professor überzeugt mich einfach jedes Mal wieder. Ich bin auch überzeugt, dass Österreich ein gutes Turnier spielen wird. Die haben ja Belgien wirklich in der Quali mehr als geärgert im Kampf um den Gruppensieg. Das hat ja sogar fast gereicht. Spielerisch gefällt mir das sehr gut an Fußball und in dem Kader entsteht ja auch was. Viele Spieler natürlich auch bekanntlicherweise wieder aus der Bundesliga dabei, die sich dementsprechend auch schon kennen. Ein Sabitzer, der bei Dortmund eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, wird auch hier, glaube ich, als Führungsspieler ein ganz wichtiger Faktor sein. Und auch spielerisch sehe ich da gute Chancen auf. Ich sehe Österreich auch vor den Niederlanden auf Platz 2 gerade aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die Chancen stehen mit der aktuellen Situation doch, naja, so gut wie auf jeden Fall in den letzten Jahren nicht.
Und dazu kommen ja noch Verletzte, ne? Also Kalajdzic, Schlager, genau. Alaba. Werden alle nicht mitspielen. Ja.
Was halt Österreich gut macht oder was Ralf Rangnick gut macht, er hat denen halt wieder so ein Gesicht gegeben. Also wir haben es ja auch im Test gegen Deutschland gesehen, dieses extrem starke Gegenpressing, was sie machen. Fürchte mal so die einzige Achillesferse, die sie so ein bisschen haben, weil du Arnautović angesprochen hast. Ja, ist der Sturm absolut jetzt auch mit Gregoritsch, ja, ist jetzt das war das Gelbe vom Ei. Ja,
Patrick Wimmer hat getroffen, okay. Hallo.
Ja, aber würde ich ja jetzt auch nicht so als klassischen Stürmer so aufstellen. Also ja, da fehlt Kalajdzic schon ein bisschen. Ja, ich meine, Sabitzer hätte das Champions-League-Finale auch im Alleingang entscheiden können. Nein, aber ist es ein guter Kader? Und wenn sie ihr Potenzial auch nur so abrufen, wie sie es auch schon gezeigt haben, sehe ich sie auch einfach aufgrund der Dusseligkeit der Niederländer, sehe ich sie vor den Niederlanden. Geheimfavorit. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber sie sind auf jeden Fall, und diesen Vergleich ziehe ich immer mit der Schweiz, sie sind aktuell deutlich besser als.
Das ist ja tatsächlich ein Problem, was, glaube ich, bei der Schweiz auch lange Zeit da war und was Österreich auch schon lange hat, das Stürmerproblem, oder? Also das ist ja was, wir sagen, glaube ich, schon auch, wir haben auch schon vor den letzten großen Turnieren mit Beteiligung von der Schweiz und Österreich gesagt, ja, hervorragende Einzelspieler und Strippenzieher im Mittelfeld, aber da vorne fehlt einer drin, ne? Also das ist ein Problem, was sich irgendwie auch so festgesetzt hat. Auch Arnautović war noch nie der absolute Top-Torjäger, ne? Auch in seiner besten Phase nicht.
Ich sag nur Haris Seferovic. Ja.
Gott bewahre. Ja.
Ja, damit haben wir 3 von 4 Mannschaften in dieser Gruppe D abgehakt und ein bisschen mehr Losglück hat sich sicherlich die Mannschaft der polnischen Fußballer gewünscht. Und noch zu dem, was auch nicht wünschenswert ist, eine Verletzung von Robert Lewandowski. Das heißt, es wird noch schwieriger, vom 4. Gruppenplatz abzurücken, oder David?
Ja, absolut. Wobei ich ehrlicherweise sage, ich würde das nicht von Lewandowski abhängig machen. Man denkt ja immer, er ist der schillernde Star in Polen. Das ist er auch. Aber wenn man mal ehrlich ist, im Polen-Trikot ist er halt sehr schwach. Das liegt weniger an ihm, sondern eher an seinen Mitspielern, die ihn einfach nicht einsetzen können, weil dieses Niveau wirklich so unterschiedlich ist wie Tag und Nacht. Und Lewandowski, man muss ja auch sagen, hatte jetzt auch keine Supersaison bei Barcelona. Das Ding ist, er muss spielerisch halt mitarbeiten. Er rückt immer, also ich finde, er spielt so ein bisschen wie Harry Kane bei den Bayern, nur Harry Kane macht es halt schon seit Jahren und immer schon so. Und Lewandowski ist einfach nicht der Spieler, der sich so am Spielaufbau beteiligt, aber bei Polen muss er es machen. Und dazu wird er dann halt auch nicht gut in Szene gesetzt, weil, sage ich mal vorsichtig ausgedrückt, die spielerischen Qualitäten seiner Landsleute jetzt nicht ganz so hoch ist wie bei ihm. Es ist halt fußballerisch auch super eindimensional und da ist es halt auch so, sie haben sich in die Playoffs reingerettet und auch da geht eine Generation zu Ende. Ich meine, Wojciech Szczęsny, ich weiß nicht, wie lange steht er schon im Tor.
Ja.
Also von daher, da geht so langsam wieder eine Generation und ich finde, es kommt jetzt auch nicht so viele große Spieler nach. Vielleicht Jakub Kivior, der überragend bei Arsenal gespielt hat, aber das ist so eigentlich der einzige, und ich sag nur mal, um das Ende der Generation vielleicht auch noch mal bildlich zu machen, an einen Jan Bentnarek, der bei Southampton spielt. Ich meine, wie alt ist der mittlerweile auch? Also da kommt nicht so richtig was nach und gerade in dieser Gruppe sind für mich klar gesetzt auf Platz 4.
Nikola Zalewski von der AS Rom habe ich mir noch aufgeschrieben als Juniorentalent. Können wir vielleicht mal ein Auge drauf werfen, aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass Szczęsny immer noch hinten drin steht, Benny. Übrigens, 2016 hat man die Gruppe abgeschlossen mit 2-0 Toren.
Ja, ich hätte auch gesagt, gerade wenn Lewandowski verletzt ist, ist das Problem auch weniger die Defensive. Also, keine Ahnung, den Bednarek hast du schon angesprochen, David. Der ist übrigens erst 28, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. So weit ist der noch gar nicht. Aber man hat trotzdem okay, das Gefühl, der ist schon Ewigkeit zurück dabei. Da gebe ich dir recht. Aber auch so ein Kivior zum Beispiel, der ja bei Arsenal spielt, und dann eben einen Szczęsny, auf den man sich eben doch in den meisten Fällen zwischen den Pfosten verlassen kann. Das ist relativ ordentlich. Aber wenn dann der erste Stürmer nach Lewandowski Krzysztof Piątek heißt, der mittlerweile bei Başakşehir hier spielt, nachdem er bei Hertha weg ist, das sagt ja schon alles aus. Also die Qualität gerade in der Breite, die wird Jahr für Jahr eher dünner. Und deswegen hat dieser Kader leider auch nicht das Potenzial, hier in das Achtelfinale einzuziehen in dieser Gruppe. Also das liegt natürlich auch daran, dass man diese harte Gruppe bekommen hat, aber auch eben an diesen Faktoren.
Dann kommen wir von einer harten Gruppe zu einer nicht ganz so harten Gruppe. Unsere Lieblingsgruppe E wartet auf uns mit Belgien, der Ukraine, der Slowakei und Rumänien, was soll man sagen? Die goldene Generation verabschiedet sich. Es ist wahrscheinlich die Bundesliga titelt The Last Dance für De Bruyne, Lukaku und Co. Und aus musikalischer und nordhessischer Sicht, Benny, muss man sagen, die goldene Generation, Gigi macht Schluss, nicht nur in der Musik. Schaffen es die Belgier dieses Jahr zu einem großen Titel?
Große Frage, das glaube ich nicht, aber ich glaube, es wird die Chancen stehen gut für eine, naja, für ein gutes Turnier. Also einerseits, übrigens Thibaut Courtois ist nicht dabei, aufgrund von Ärger mit Domenico Tedesco, weil, naja, Tedesco ihm ja das Kapitänsamt abgenommen hat und der hat dann gesagt, gut, dann beende ich meine Nationalmannschaftskarriere, was ich grundsätzlich als Trainer stabil finde, dass man dann auch nach so einer Drohung eines Spielers auch stabil bleibt. Dafür ist ja Tedesco auch bekannt. Hat ja auch Höwedes bei Schalke zum Beispiel als Kapitän abgesägt. Aber grundsätzlich, ja, guter Kader, gute Mischung auch. Und diese Golden Generation, die wird ja auch gerade überlagert von unfassbaren Talenten. Also gerade wenn wir in die Bundesliga gucken, dann müssen wir natürlich zum Beispiel auch über einen Openda sprechen, der dabei ist. Da kommt ja einiges nach. Das ist eben nicht wie bei Polen, dass dann alles abgegrast ist und nichts mehr da ist, sondern gerade ist es eigentlich eine stabile Mischung aus einem De Bruyne, aus einem Lukaku und oder auch einem Vertonghen, der mit 37 immer noch in der Innenverteidigung spielt. aber eben auch so junge Ergänzungsspielern, die aber aktuell ja weniger in der Top 11 stattfinden noch. Aber dass diese Spieler auch dabei sind und einen Unterschied ausmachen können mit einem jungen Trainer, hungrigen Trainer an der Seitenlinie wie Tedesco, das kann durchaus funktionieren in dieser Gruppe, wo Belgien der eindeutige Favorit ist, selbstverständlich.
Und unser Premier League-Experte schmeißt sicherlich Jeremy Doku noch mit in die Runde, ne?
Selbstverständlich.
Nicht nur den. Also ich habe vor allem nach dieser Saison ziemliche Albträume von Leandro Trossard. Ich glaube, der hat Tottenham, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, als Arsenal-Spieler in dieser Saison einige Male wehgetan. Gegen Bayern hat er
und den Bayern, ja.
Hat er, glaube ich, auch getroffen.
Ja.
Also vor allem bei Arsenal kommt er ja mehr als Joker und er ist leider ein sehr überragender Joker in der Hinsicht. Nein, aber das finde ich total gut, dass Belgien, und wir hatten schon beim letzten Turnier so ein bisschen die Belgier hinabgesungen, dass die große Generation jetzt vorbeigeht und dass sie eigentlich niemanden so richtig haben, der danach kommt. Und auf einmal, wusch, paar Jahre später, schau dir die Offensive an. Also das ist ja sehr absurd, auch ganz interessanten Bakayoko, der noch bei PSV Eindhoven spielt, der sich noch überragend entwickeln kann. Jeremy Doku bei Manchester City hast du schon angesprochen. Luis Openda und Romelu Lukaku ist immer noch da. Also das ist ja überragend. In 14 Spielen hast du kein einziges verloren. Und du hast eine weiterhin großartige Jugendarbeit, die du ja immer schon irgendwo hattest. Und dann natürlich mit dem großen Star Kevin De Bruyne in der Schaltzentrale. Ja, dann kommen auch wieder mal so Leute wie Axel Witsel, wo du dich fragst, ja, muss das unbedingt sein? Und Thomas Meunier, das macht jetzt die Verteidigung jetzt nicht so super sexy. Aber Domenico Tedesco hat da eine gute Struktur reinbekommen und die Gruppe müssen sie auf jeden Fall Platz 1 abschließen. Und danach schauen wir mal.
Tedesco hat in seinen ersten 14 Nationalmannschaftsspielen als Trainer 10-mal gewonnen und 4-mal unentschieden gespielt, also noch keine Niederlage kassiert und hat sich dabei auch die, ja, wohl schwächste Gruppe ausgesucht für die EM und vielleicht kann er die Serie ausbauen. Bei mir wird Gruppenzweiter die Ukraine. Ich habe es vorhin schon angesprochen, natürlich aufgrund des Angriffskriegs von Russland in der Ukraine sicherlich auch irgendwie leider, muss man ja sagen, oder zum Glück, wie auch immer, ein halbes Heimturnier für die ukrainische Fußballnationalmannschaft, bei der natürlich die viel zitierten weichen Faktoren in diesem Jahr eine ganz besondere Rolle spielen werden, Benny.
Ja, definitiv. Ich glaube, in einem Interview hat der Trainer Rebrov auch gesagt, es ist trotzdem gerade längst nicht das Wichtigste bei der Europameisterschaft. Aber ich glaube, auch bei der Ukraine kann man sagen, da ist was ins, jetzt positiv gesehen, ins Rutschen gekommen. Da hat sich was ins Positive verändert. Da sind jetzt Spieler da, die einen Unterschied ausmachen können. Ein Zinchenko, der ein immens wichtiger Faktor ist. Natürlich mittlerweile auch ein Mudryk übrigens, der natürlich einer der Kreativ- oder der wichtigste Kreativpunkt auch im Offensivspiel bei der Ukraine ist. Und zwischen den Pfosten hat man mal eben mit Lunin auch einen richtigen Topkeeper. Also das sind ja auch kleine Faktoren, die in dieser Gruppe schon einen Unterschied ausmachen können. Gegen, relativ schwache Teams wie Rumänien und Slowakei, dann reichen meistens diese Einzelspieler auch, um eine Partie mal zu entscheiden. Noch dazu, dass wahrscheinlich der Zusammenhalt in diesem Team so groß ist wie in wenigen anderen Teams aufgrund des Schicksals. Ich sehe da eine gute Möglichkeit auf jeden Fall, dass die Ukraine auf deutschem Boden eine gute Rolle spielen kann.
Allein auch diese Zusammensetzung noch auch im Mittelfeld mit Mudryk, mit einem Zinchenko, Zyankov, ganz interessanter Name, der bei Girona spielt. Also auch viele Leute, die auch Premier League erfahren sind, Mykolenko,
Jamolenko
bei Bournemouth auch.
Ja, und wirklich. Dann natürlich. Also wenn er nicht Start spielt, ne? Ich wollte gerade sagen, also vergesst mal Jamolenko nicht. Ich glaube, das kann richtig ekelhaft werden.
Ja, also in dieser Gruppe und bin auch sehr gespannt, wie sie es dann gegen Rumänien machen. Werde ich mir am Montag auch in der Allianz Arena, die heißt ja jetzt Arena, im Football Munich Stadium oder wie das Ding heißt, keine Ahnung.
Sowas, ja.
Werde ich mir am Montag das Gruppenspiel gegen Rumänien reinziehen.
Wir freuen uns auf Insta-Vlogs, die ich an dieser Stelle einfordere. Oh ja. Wir reposten auch alles, verspreche ich dir.
Ich weiß irgendwie noch nicht, ob das die richtige Entscheidung war, Karten für dieses Spiel zu kaufen. Ich hoffe nicht.
Weil klingt schon, jetzt. Das wird schon. Ich meine, auf bayerischem Boden haben sie sich zuletzt ja nicht allzu schlecht geschlagen, ne?
Das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Aber Ukraine, Abschluss, Platz 2. Definitiv.
So, ich habe zwar nicht alle Videos von Manu Thiele geguckt, aber tatsächlich 2 Stück. Und in einem davon habe ich gelernt, dass der Trainer der Slowakei, und damit kommen wir zur dritten Mannschaft in dieser Gruppe, weder Slowakisch noch Englisch sprach, als er seinen Job antrat. Das fand ich sehr, sehr interessant. Lobotka, Skrina, wie spricht man ihn eigentlich aus? Weiß ich gar nicht. Und Laszlo Benes vom HSV, natürlich Namen, die man kennt. Aber bei mir reicht es am Ende nicht zum Achtelfinaleinzug in das, obwohl sie bei mir Gruppendritter werden. Benny.
Ja, eine absolute Wundertüte. Dazwischen dann immer wieder Namen, die einem bekannt vorkommen. Du hast schon gesagt, Benes zum Beispiel und Duda. Auch ein Kutschka übrigens im Mittelfeld, der auch schon seit mittlerweile über einem Jahrzehnt, auch schon 2010, glaube ich, schon in der Startelf stand bei Slowenien. In der Verteidigung natürlich ein Skriniar, der den Unterschied macht. Ein Peter Pekarik, der mit 37 Jahren immer noch auf der rechten Verteidigerposition Stammspieler ist. Aber gerade das zeigt dann ja auch wieder, was danach kommt, das ist noch längst nicht auf diesem Niveau angekommen, dass ein Pekarik, der längst über seinem Zenit ist, immer noch in der Nationalmannschaft Stamm spielen kann. Shushinov habe ich mir noch aufgeschrieben, auch ein sehr interessantes Talent, der da vorne gerne über rechts rumwuselt. Aber ja, alles in allem eben kein achtelfinaltauglicher Kader. Das wird, ja, ich glaube, da wird man sich ein enges Rennen um Platz 3 zwischen Rumänien und der Slowakei angucken können. Und beide Teams werden aber höchstwahrscheinlich nichts mit dem Achtelfinale zu tun.
Und da muss man gucken, ob man eben einer der besseren oder schlechteren Gruppendritten ist. Ne, David?
Ja. Ja, definitiv. Wobei ich dann, wenn ich den Kader so sehe, doch sehr erstaunt bin. Ihr habt ja schon ein paar Namen genannt. Wie viel man kennt, vergesst die Hertha-Legende André Duda.
Naja.
Nicht? Oder Matu Spero vom VfL Bochum, Laszlo Benes natürlich.
Kennt ihr Robert Mack noch?
Und dazu haben die natürlich, ja,
das klingelt da. Aber
Nürnberg, als Nürnberg noch erste Liga gespielt hat, hat Robert Mack dort gespielt.
Einfach nur MAK, oder? Mit CK.
Ja, MAK.
Ja, der spielt jetzt, aber der spielt ja schon eine Weile nicht mehr,
der
oder?
Spielt jetzt in Sydney. Nee, der ist dabei.
Achso. Ah, was? Wirklich?
Wenn ich mich nicht irre?
Das ist ja... Das ist
so, die Zeit zur Recherche haben wir zweifelsohne. Deswegen können wir mal gucken.
Er war auf jeden Fall im Vorlauf.
Es gab ein 4-0 gegen Wales im letzten Testspiel. Und ich sehe...
Der ist dabei. Ja! Nee, doch nicht.
Ehrlich?
Ich sehe ihn nicht im Kader, zumindest nicht vom letzten Testspiel. Also, ich muss euch enttäuschen. Aber der Name hat irgendwie geklingelt.
Dann war der im erweiterten Kader war er noch dabei. Okay.
So, guck mal, so viel Zeit haben wir der Slowakei hier zugewiesen, unglaublich. Ist es okay, wenn wir zu Rumänien weitergehen, der vierten Mannschaft im Bunde? Die Mannschaft mit dem geringsten Kaderwert, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt viele Spieler bei diesem Turnier, die bei Transfermarkt.de eher einen höheren Marktwert haben als diese komplette Mannschaft. 92,13 Millionen Euro. Naja, dass es Platz 4 wird, ist irgendwie eingepreist. Wäre da nicht diese Qualifikation gewesen, die man ungeschlagen und zwar mit 5 Punkten Vorsprung vor der Schweiz abgeschlossen hätte. Das hätte man so auch nicht erwartet, oder David?
Das hätte man definitiv nicht so erwartet, weil ich da jetzt auch ein bisschen Wasser in den Wein gießen möchte in der Gruppe. Trotzdem, ja, du hast es angesprochen, Kampf um Platz 3 wird zwischen der Slowakei und der Ukraine, zwischen der Slowakei und Rumänien stattfinden, so ist richtig. Ist es ein spannendes Team, rumänische Jugendarbeit gerade in den letzten Jahren ist sehr, sehr gut geworden. Es ist ein Gerüst aus sehr vielen jungen Spielern. Wenn man sich aber auch anguckt, es spielt halt keiner beim Top-Club gut, außer jetzt Radu Dragusin vielleicht, der im Winter zu Tottenham gewechselt ist, jetzt aber auch nicht so den riesigen Impact hatte, aber das ist so der einzige. Vorteil ist, Rumänien, sie müssen nicht das Spiel machen, sie können abwarten, sie können ihr Ding durchziehen und dann relativ schnell kontern und können da dem Gegner wehtun. Ansonsten, wenn du dir auch mal anguckst, wo die alle spielen, also bei Bari, bei Cluj, bei Steaua Bukarest, Italien, Parma, in der Türkei, Paphos, also Paphos ist nicht in der Türkei, um Gottes Willen. Aber ja, da entsteht etwas, sagen wir so. Aber mehr als Platz 3 und ich glaube, selbst wenn sie Platz 3 erreichen, weiterkommen werden sie glauben.
Ja.
Das letzte Nein. Mal weitergekommen sind sie, das einzige Mal übrigens, 2000, sechsmal dabei, nur 2000 hat es zu mir als Vorrunde gereicht, Benni.
Ja, viel mehr wird es auch nicht reichen. Jetzt, ich glaube, das kann man schon jetzt vorwegnehmen. Viele Spieler, die in ihrem eigenen Land auch noch spielen. Die Liga ist natürlich ja nicht konkurrenzfähig mit den großen Top-Ligen. Wenn dann auch vor allem viel zweite italienische Liga, also dann auch nicht erste. Und wenn dann erste, keine Ahnung, einer spielt, glaube ich, bei Rayo Vallecano in Spanien. Das aber dann auch nicht stammen. Also ja, vom Team her, der Zusammenhalt und das Selbstbewusstsein muss nach dieser Quali sehr hoch sein. Aber trotzdem wäre ein Weiterkommen eine Riesenüberraschung in dieser Gruppe. Auch wenn man das Niveau natürlich so weit oben halten kann wie in der Quali, ein Weiterkommen in dieser Gruppe wahrscheinlich am ehesten möglich ist. Gehört natürlich auch zu weit dazu.
Das ist wohl wahr, ja, auf jeden Fall. Das ist schon schwerer in Gruppe F. Und damit würden wir Gruppe E abschließen, wenn es in Ordnung ist. Wir kommen zur Gruppe F und da haben wir Portugal, die Türkei, Tschechien und Georgien mit am Start. Sehr, sehr interessante Mannschaften, wie ich finde. Und wir starten rein mit dem Europameister von 2016, Portugal. Auch da natürlich mit dabei gewesen ist Cristiano Ronaldo und das ist dieses Jahr nicht anders. Trotz seines Wechsels nach Saudi-Arabien ist der alte Mann noch einigermaßen gut in Form und Davids Lieblingsthema, wenn alles auf eine Person zugespitzt ist, meine Güte, dann gefällt ihm das nicht ganz so gut, aber irgendwie bleibt das in Portugal ja dann auch nicht aus, oder?
Natürlich nicht und wenn Cristiano noch möchte, dann kommt er selbstverständlich mit. Auch auch wenn, ich weiß nicht, wer das war, irgendein Fußballexperte hat jetzt gesagt, dass man Cristiano Ronaldo vielleicht die ersten zwei Spiele draußen lassen sollte oder nur einwechseln sollte, weil er sich ja wieder so ein bisschen ans Niveau von Europa gewöhnen muss. Also auch wenn Ronaldo jetzt nicht mehr so spielt wie vor 2, 3, 4, 5, 6 Jahren, aber ich glaube, er ist immer noch gut genug, um auch in Europa wieder eine richtig gute EM zu spielen. José Mourinho, und ich erwähne ihn in diesem Podcast, in dieser Folge viel zu häufig, verstehe gar nicht warum, aber er meinte ja, dass das somit der beste Kader ist, den Portugal in den letzten Jahren hatte und dass die für ihn ein klarer EM-Favorit sind. Ich verstehe so ein bisschen die Richtung, was er meint, aber da würde ich jetzt nicht drauf einstimmen. Ich finde gerade die Torhüter-Position Diogo Costa, José Sá, Rui Patricio, ich finde, das ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Du hast natürlich Bruno Fernandes, João Neves und natürlich João Palhinha, der hoffentlich bald Bayer. Hast du natürlich ein brutales
Deal
Mittelfeld.
Deal off.
Das war es jetzt natürlich, ja. Ansonsten João Felix, Rafael Leão, Bernardo Silva, Diogo Jota, die sich dann noch um Ronaldo reihen, Conceição und so weiter. Also sehr viele spannende Spieler, aber auch einige dabei, die halt auch ja, wo ich mir auch Ruben Dias habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, aber ich weiß nicht, Portugal in den letzten Turnieren so, ich meine, auch als sie damals Europameister geworden sind, wir wissen alle, wie das zustande gekommen sind, das war so der erste Fall von, wir wollen nicht, dass Gruppendritte weiterkommen.
Nur unentschieden.
Also, ja, also das war nicht schön. Spielerisch haben sie einiges drauf, ich bin gespannt, ob sie das zeigen und bevor ich den Kader gesehen habe, dachte ich mir so, also Mourinho hat ein bisschen zu tief ins Glas geguckt, nie im Leben. Aber der Kader, den gibt es auf jeden Fall her, dass sie Europameister werden. Aber auf eine schöne Art und Weise.
Aber 10 Siege in 10 Spielen in der Quali, Benni.
Mhm. Ja, vor allem nur 2 Gegentore. Also das spricht ja auch nicht nur dafür, dass unfassbar viel Kreativität herrscht, sondern dass auch doch defensiv einiges geht, trotz vielleicht auch, ja, durchaus dem einen oder anderen Konflikt auf der Torwartposition. Ich würde Cristiano Ronaldo aber auch als ein kleines Fragezeichen in den Ring führen. Ganz allein aus dem Grund, was macht ein Cristiano Ronaldo, wenn er tatsächlich den Großteil auf der Bank sitzt? Sorgt er für Ärger? Kann das vielleicht auch, weil das habe ich ja, also vor der Europameisterschaft, die Portugal gewonnen hat, war es ja oft so, dass ein Ronaldo natürlich ein großes Mitspracherecht hatte. Und wenn es dann nicht gelaufen ist, war ja auch nicht oft der Faktor, der den Laden besonders beruhigt bekommen hat oder die Mannschaft zusammengeführt bekommen hat vor dem Europameisterschaftssieg. Was passiert, wenn er jetzt tatsächlich stinkig wird? Das kann, glaube ich, auch durchaus Einfluss auf diese Mannschaft haben. Das ist ein Faktor, der da mit reinspielen kann. Ich sehe aber auch den Kader absolut in der Lage, auch auf jeden Fall sehr weit in diesem Turnier zu kommen und auch um den Titel mitzuspielen, wenn das alles im Saum gehalten werden kann.
Genau, absolut. Sportlich gesehen 45 Spiele mit Al-Nassr gemacht, darin 44 Tore erzielt. Und er wird der erste Spieler der EM-Historie sein, der bei 6 Endrunden mit dabei ist. Vor 20 Jahren, ja damals bei der portugiesischen Heimeuropameisterschaft 2004, feierte er seine Premiere. Das also unser Kandidat für den Gruppensieg, außer, und da kommen wir zur nächsten Mannschaft, die ein halbes Heimturnier spielt. Die Türken machen dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Da mich Kollege Luca Storms in der Aussprache des Kollegen Güler so schlecht geschult hat, dass ich da nicht euch davon überzeugen möchte, überlasse ich euch die Favoriten oder die prägenden Figuren der türkischen Fußballnationalmannschaft. Wer möchte beginnen?
Bitte.
Da muss ich fragen, ich hätte ihn jetzt auch Güler
ausgesprochen. Arda Güler, ich weiß Güler. Nicht.
Okay. Nee, aber überragender Kicker, wie dieses gesamte türkische Team. Das Bittere ist natürlich, und gerade wenn ich mir die Verteidigung angucke, der Rest ist eigentlich relativ gut. Die Abwehr finde ich jetzt nicht so stark und ist umso bitterer, dass jetzt ein Ozan Kabak ausfällt wegen eines Kreuzbandrisses. Die einzige Sache, und wie gesagt, der Kader ist überragend, aber auch im Sturm denke ich mir so, naja gut, Cenk Tosun, Yusuf Yazici, sind dies, die es bringen. Und ich frage mich dass deshalb, weil man sich entschieden hat, einen Usun, wir wissen alle, was für eine Saison der gespielt hat, sich dazu entschieden hat, ihn aus dem Kader zu streichen.
So ein bisschen,
also erstmal, ne, er entscheidet sich für die Türkei zu spielen, weil er denkt, oh, bei der EM ist er dabei. Dann wird er einfach gestrichen, so. Auch sehr nett. Also, und insbesondere, wenn ich mir, ja gut, Kenan Yildiz von Juventus, überragender Mann, aber verstehe ich nicht, warum man ihn da nicht mitnimmt. Ansonsten, das Mittelfeld ist überragend. Salih Özcan, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Güler haben wir ja eben schon angesprochen. Die Abwehr, ja, stinkt da so ein bisschen ab, aber ansonsten in dieser Gruppe ist es ein klarer Platz 2 und wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit erlebt, wie die Türkei mittlerweile, auf welchem Niveau sie wieder angekommen sind und das werden sie, glaube ich, bei diesem Turnier auch zeigen.
Ja. Deutschland besiegt, aber 1-6 gegen Österreich verloren. Benni, was machen wir da draus?
Ja, ich finde, die Türkei ist auch, die sind ja so ein bisschen zu einer echten Talentschmiede jetzt auch geworden. Es sind jetzt nicht nur einzelne Namen, wie wir es schon oft erlebt haben. Wir hatten ja auch, das ein oder andere Griff ins Klo, wenn's auf Talente ankommt, die dann doch nicht, auch in Deutschland besonders, bei Dortmund, wenn ihr euch erinnert, nicht unbedingt performt haben. Aber gerade sieht das wirklich gut aus. Also wenn ich da jetzt an den Kenan Yildiz denke, der eines der großen Versprechen bei Juve aktuell ist, oder an einen Kökçü, der ja auch erst 23 ist, auch ein ganz wichtiger Spieler aktuell. Da sind so viele Namen jetzt im Ring, Güler natürlich, die wirklich Unterschiedsspieler sind und die in der Zukunft auf jeden Fall für die Türkei, glaube ich, noch viel Spaß machen werden, auch bei zukünftigen Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Ja, die Frage, und dazu hat man dann natürlich auch so erfahrene Spieler wie ein Hakan Çalhanoğlu, der mit 30 da auch den Laden im Zentrum zusammenhält. Spannende Mannschaft und das Achtelfinale ist, glaube ich, als Mindestziel auch mehr als realistisch. Vielleicht schafft man auch die Überraschung und geht sogar noch eine Runde weiter. Aber da würde ich jetzt noch ein Fragezeichen vorsetzen.
Das Halbfinale wie 2008 beim Bildausfall gegen Deutschland scheint relativ unerreichbar, auch wenn man in der Quali-Gruppe die Kroaten hinter sich lassen konnte. Dann lassen wir zunächst erstmal die Türkei hinter uns und bewegen uns zur dritten Mannschaft in dieser Gruppe F. Und da kann ich eine kleine Breaking News von heute einstreuen, denn der Finalist von 1996, Tschechien, der übrigens in Englisch auch das erste Mal als Tschechia bei einer EM antritt, das hat sich ja auch geändert, hat heute einen nachnominiert, und zwar Petr Ševčík für Michal Sadilek. Und warum? Sadilek ist in seiner Freizeit mit einem Elektro-Dreirad gestürzt und hat sich dabei verletzt.
Ja, dazu kann ich jetzt nichts sagen.
Benny lacht sich einen ab und damit traut sich als erstes was dazu zu sagen. Bitte schön.
Also
sie sind nicht mehr das, was sie mal in den alten Zeiten von Peter Schech waren.
Das ist wohl wahr. Dennoch habe ich zur Kenntnis genommen, dass sie einen guten Kader haben. Mal wieder. Es war in den letzten Jahren auch nicht so. Also ein Kader, mit dem du was anstellen kannst. Wir schauen nun mal Matej Kova, ein Wladimir Kufal, ganz unangenehmer Spieler, der bei West Ham spielt. Ansonsten, ja, die Abwehr gibt jetzt nicht viel her, spielen viele bei Sparta Prag, aber auch Mittelfeld gibt es einige bekannte. Václav Černý, sage ich da nur mal. Thomas Suchek, auch super unangenehm, spielt auch bei West Ham. Adam Lozek im Sturm wiederum. Oder auch ein Patrick Schick, das ist natürlich so ein bisschen der heimliche Star, also würde ich zumindest sagen, neben Thomas Suchek. All in all, mit dem Kader kann man was anfangen, aber das Leistungsgefälle ist einfach unfassbar riesig. Also du hast 3, 4, 5 Spieler, Bundesliga und Premier League, und nichts gegen Slavia und Sparta Prag und gegen die tschechische Liga, die ist sehr stark geworden. Dementsprechend gibt es da ja auch so viele gute Spieler. Aber es ist einfach nicht das Niveau, und die Unterschiede sind einfach zu groß. Aber je nachdem, wenn es günstige Fügungen gibt, glaube ich, dass ich es vielleicht auch über Platz 3 ins Achtelfinale schaffe.
Das ist, glaube ich, drin, ja. Wollte ich gerade tatsächlich auch ansprechen, weil die halbe Mannschaft aus Spielern von Slavia und von Pilsen besteht. Das ist natürlich sehr auffällig. Andererseits kann das auch ein Vorteil sein, eine gewisse Eingespieltheit, die sich eben nicht nur durch Testspiele und Qualifikationsspiele zeigt, sondern eben auch durch den Clubfußball. Kann auch durchaus von Vorteil sein. Und dann die Ergänzung mit so Topspielern wie einem Schick, der natürlich das Siegergen jetzt auch noch mit in die Nationalmannschaft nimmt, und auch ein Lozek natürlich, der auch dabei ist. Ja, defensiv kann ich die Mannschaft ehrlicherweise kaum einschätzen, bin ich ganz ehrlich. Das kann Hü oder Hot werden. Aber ja, offensiv sind da wirklich viele Möglichkeiten da. Und ich glaube, diese Offensive kann auch schon den Faktor ausmachen, um hier als einer der besten Gruppen Dritten tatsächlich auch ins Achtelfinale zu kommen.
Genau, das ist für mich auch der Schlüssel. Also man muss sich als guter Gruppendritter beweisen. Ich sehe sie nicht vor der Türkei. Da können wir vielleicht einmal auf die Timings gucken. Sie spielen nämlich als erstes gegen den vermeintlichen Top-Favoriten dieser Gruppe Portugal. Danach geht es mit hoffentlich aus tschechischer Sicht 3 sicheren Punkten gegen Georgien und zum Schluss dann eben gegen die Türkei. Mal gucken, ob es dann noch um Platz 2 geht. Oder eben nicht. Und dann fehlt uns tatsächlich nur noch eine einzige Mannschaft in dieser EM-Vorschau. Und was soll man sagen? Es ist tatsächlich eine richtig, richtig interessante, wie ich finde. Wer verfolgt hat, Kollege Wolf Fuß war ja bei den Entscheidungsspielen in den Playoffs dabei. Man setzte sich unter anderem im Elfmeterschießen gegen Griechenland durch. Trainer ist ein alter Bekannter, Willy Sagnol. Und die beiden großen Topstars kann ich euch überlassen. Ich werfe mal Ziv Zivadze, den Publikumsliebling vom Karlsruher SC, in den Ring, der mir in den vergangenen Zweitligasaison so richtig, richtig viel Spaß bereitet hat.
Ja, Top-Torjäger. Also einer der wichtigsten Männer da beim KSC in der letzten Saison. Das muss man auf jeden Fall sagen. Aber es gibt ja auch noch diverse andere Spieler. Natürlich einen, oh Gott, ich weiß immer nicht, wie man ihn auch riecht.
Kvaratskhelia.
Genau, den Mann von Neapel, bei dem man sich verwundert die Augen reibt, dass der Mann mittlerweile eine Marktwert von 80 Millionen hat. Was zum Teufel? Wird er ja auch schon als der georgische Maradona bezeichnet bei Neapel. Also er ist wirklich ein besonderer Spieler, der auch den Unterschied ausmachen kann. Und ich war auch überrascht, wie viele Teams dann doch mittlerweile, wie viele Spieler auch tatsächlich mittlerweile zumindest bei größeren Teams spielen. Da ist wenig jetzt aus Tiflis selber oder so, sondern immerhin aus Vereinen, die man auch kennt. Ein Stürmer aus Metz zum Beispiel mit Mikautadze, aus Graz haben wir einen Kitaishvili und so weiter. dennoch, ja, es ist wieder die Breite, ne? Für so ein Turnier brauchst du eine Breite, um zu bestehen. Was mir noch auffällig ist, ist, dass der Trainer Willy Sagnol ist. Das muss man hier natürlich auch nochmal erwähnen. Eine absolute Legende, der jetzt bei Georgien an der Seitenlinie steht. Die Verbindung, die hat man, glaube ich, im Vorhinein auch noch nicht gesehen. Aber es geht raus in der Gruppenphase.
Ich glaube, die verdienen es nicht, dass man sie so rauf und runter analysiert, weil ansonsten kann man nicht zu anderen Ergebnissen kommen, wie ist es Schluss in der Gruppenphase. Einfach genießen.
Ist so, ja.
Einfach dieses Team soll einfach dieses Turnier genießen. Es ist ja eigentlich schon, sie haben ja schon das ganze Land abgefackelt, als sie es überhaupt geschafft haben. Und man hat 0,0 zu verlieren. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe von diesem georgischen Team, was ich so gesehen ein bisschen bereue, ich habe davon wenig Ahnung und bin ganz, 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 ganz gespannt, wie die sich in dieser Gruppe anstellen und auch mal mehr Spieler auch auf hohem Niveau von denen zu sehen. Die wichtigsten Personalien habt ihr schon angesprochen. Insofern einfach mal genießen, einfach mal gucken, was die Jungs so drauf haben. Und Willy Sagnol als alter Bayern-Fan hoffe ich natürlich. Vielleicht schafft er die Überraschung. Ich hätte nichts dagegen, wenn sie Portugal in der Gruppe was rauswerfen. Geil. Aber das ist schon sehr unwahrscheinlich.
Ja, finde ich schön. Also ich glaube, da wirst du wirklich Spaß dran haben, David. Übrigens auch noch, ich glaube, Stammtorhüter in Valencia ist Mamardashvili, der Stammtorhüter. Also auch der, wirklich muss man auch in defensiven Punkten mit ihm rechnen. Und dann bin ich ein bisschen enttäuscht von Benny, ehrlicherweise, weil ich dachte, statt der Willy Sagnol nochmal wiederholt.
Levan Kobiashvili.
Dankeschön, über den Präsidenten des georgischen Fußballverbandes spricht. Also, Levan Kobiashvili, bitteschön.
Ja, natürlich. Also, ich glaube, er ist ja auch, wenn ich mich nicht komplett irre, ist er ja auch Rekordspieler von Georgien. War ja jahrelang Kapitän, aber auf jeden Fall natürlich die Legende aus Georgien. Der lange Zeit wichtigste Mann.
Ja, absolut. Das ist eine wahre Legende. Hertha, Schalke, natürlich, deswegen habe ich Benny so angesprochen. Also, wir sind gespannt, ob Georgien vielleicht die Sensation schafft und als EM-Neuling vielleicht sogar den Sprung in die K.O.-Runde schafft. Es wird ziemlich knifflig. Und knifflig ist natürlich auch, ein ganzes Turnier zu tippen. Und das machen wir natürlich am Ende dieser Folge. Falls wir jetzt keine allgemeinen Bemerkungen haben, würde ich einfach mal sagen, ich starte mit dem Tipp, dass Deutschland bei mir im Viertelfinale an Italien scheitert. Im Halbfinale stehen Italien, Portugal, Frankreich und Spanien. Und wir sehen das Finale Italien gegen Frankreich. Und da wird sich vielleicht dann doch Frankreich durchsetzen. Ich habe eben schon Italien angedeutet, aber da bin ich mir noch etwas unschlüssig. Wie ist es bei euch? Wie weit kommt Deutschland? Wer kommt ins Halbfinale und wer holt sich den Pott?
Bitte, der Gast zuerst.
Das ist jetzt aber blöd, weil ich den Turnierbaum gar nicht vor Augen habe. Ja. Ich dachte jetzt ehrlicherweise, es reicht aus, wenn ich einfach sage, wer Europameister
dann wird. Dann reicht auch aus. Die Halbfinals.
Okay, also ich glaube, ich habe getippt, dass Frankreich Europameister wird. Ich glaube, ich sage, dass Deutschland das Halbfinale.
Ich sage, dass Deutschland entweder in der Gruppenphase ausscheidet oder mindestens.
Nee, entweder gibt's nicht.
Okay, aber ich komme ja zu einer Schlussfolgerung.
Ja, hoffen wir.
Ich glaube, entweder es heißt Gruppen aus oder es heißt mindestens Halbfinale. Und deswegen sage ich sage Halbfinale. Ich sage auch, dass Deutschland ins Halbfinale kommt. Gewinnen tut es am Ende aber. Oh, jetzt wird's schwierig. Ich hätte irgendwie Bock auf begeisternde junge spanische Mannschaft, die das Ding am Ende rumreißt. Ich glaube, da so oder so, glaube ich, werden einige junge spanische Fußballer nach diesem Turnier für einen Haufen Geld zu anderen Vereinen wechseln.
Ja, Lamine Yamal spielt ja immerhin schon mal in Barcelona.
Genau.
Mal
gucken. Ja.
Ja, das ist ein Hammerbaum. Also ich habe mir das mal durchgetippt. Also England gegen Österreich, dann England gegen Spanien, dann Frankreich gegen Spanien und dann Italien gegen Frankreich im Finale. Also das ist schon teilweise übel, was hier für Bäume entstehen können bei diesem Turnier. Aber das führt zu weit. Ich würde sagen, das Ganze könnt ihr unter anderem natürlich dann mit uns in der Kicktipp-Runde verfolgen. Ich würde mal sagen, das Ganze packen wir auch als Disclaimer an den Episodenbeginn, damit ihr noch schnell beitreten könnt. Und dann wünsche ich uns allen eine tolle Europameisterschaft, ein Fußballfest in Deutschland, ein friedliches Fußballfest in diesen Zeiten. Und ja, mir bleibt eigentlich nicht viel mehr zu sagen, außer danke. Und ich wünsche uns allen viel Spaß. Wie ist es bei euch?
Ich habe auch richtig Bock. Ich freue mich jetzt, dass es morgen endlich losgeht. Und ich freue mich auch, meine Zeit als Student mal wieder komplett zu verplempern in den nächsten Wochen und ja, sehr viel Fußball zu gucken und ja, einfach tolle Wochen zu haben, die diesen Sommer echt nochmal ein Stück schöner machen. Ja.
Und als kleiner Hinweis noch hinten drauf, ihr müsst nach dem 21-Uhr-Spiel nicht schlafen gehen. David weiß sicherlich, warum. Es ist Copa America.
Ach so, meinst du? Oh ja. Ja, das ist auch cool. Beide so große Turniere, die zeitgleich stattfinden. Ja, vielleicht ziehe ich mir das morgen noch rein. Ich freue mich morgen. Bin beim Eröffnungsspiel dabei. Ich hoffe, es wird richtig, richtig gut. Das Toni Kroos-Trikot liegt bereit.
Sehr gut.
Allerdings in einer S-Größe. Liebe Grüße an Adidas. Ich hatte eine L bestellt. Aber das Kuriose an der Geschichte ist, ich passe irgendwie rein. Also ich ziehe das Ding morgen an. Könnt ihr gucken, Fußballfilm mehr auf Instagram und alles weitere.
Auch da freuen wir uns auf.
Also viel, ja. Genau, viel Spaß bei der EM. Das wird geil. Und David, wir sehen uns ja nächstes Wochenende beim ZDF. Wollen wir verraten, was wir da tun?
Ja, absolut. Also ihr könnt die Augen offen halten. Und zwar, lasst mich mal kurz in den Kalender lunsen. 22. Juni, wir sind beim späten Spiel, wenn ich mich nicht irre, korrekt?
Ja, genau.
Das ist Belgien gegen Rumänien. Also rund um die Vorberichterstattung und die Nachberichterstattung dieses Kracherspiels in Köln könnt ihr mal in das wunderbare ZDF-EM-Studio gucken. Also schaltet mal ZDF ein, was Katrin Müller-Hohenstein und Co. an dem Abend da im Zollernhof in Berlin veranstalten. Und vielleicht seht ihr ein paar bekannte Gesichter.
Das wusste ich zum Beispiel.
Und ansonsten natürlich bei allen anderen Spielen die TV-Kameras offen halten, wo man David und andere Leute noch so sieht aus unserem Podcast-Kosmos. Aber Benny so und mich glaube ich leider nicht.
Nee, aber David, vielleicht können wir ja jetzt mal schon mal eingehen. Wann bringen wir denn die nächste Folge?
Das werden wir zu gegebener Zeit bekannt geben, da ich aufgrund der technischen Umstände, wir haben es am Montag erlebt, gerade keine Prognosen machen kann, werden wir uns natürlich Ideen machen über Sonderformate bei der EM, können wir auch hier nochmal auch den Impuls an die Zuhörerschaft bei David geben. Ideen gerne her, wir setzen uns auch gerne zu dritt zusammen und friemeln so ein bisschen was zu den EM-Spielen auseinander, also irgendwie einen veränderten Rhythmus muss es geben. Bei einem solchen Sportsommer, ich meine, die EM ist ja nur der Beginn.
So ist es. Und dann viel Spaß beim Eröffnungsspiel. Viel Spaß, David, im Stadion. Ich bin sehr gespannt auf die Impressionen auf Instagram.
Ja, ich auch.
Und dann
Auf
die Pyro-Show, genau. Und dann hören wir uns.
Pyrotechnik ist kein Verbrechen.
Genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Oder vielleicht schon nach dem deutschen Spiel. Wir werden es sehen. Damit viel Spaß mit dem Start und habt ein tolles Turnier. Ciao.
Adios, ciao, viel Spaß.
Ciao.